Herzlich willkommen zurück bei Folge Nummer
14.
14? Wahrscheinlich ist es 14. Des Bielebu-Podcasts. Wir sind die beleuchteten Brüder. Und es ist Freitag der 13. Dazu möchte ich dir alles Gute wünschen, lieber Benni. Hoppala. Hallo, Benni.
Hi, das wünsche ich dir auch.
Geht's dir gut?
Den Umständen entsprechend.
Was sind die Umstände?
Wir sind die einzigen Corona-freien Entertainer auf dem Planeten.
Genau, das kurz als Disclaimer vorweg, wir werden überhaupt nicht über den Coronavirus reden, weil Richtig. Man kann ihm nicht entfliehen, weder physisch noch thematisch.
Oha.
Außer bei uns. Generell ist es, glaube ich, eine gute Zeit für Unterhaltungsmedien, die zu Hause konsumiert werden können.
Ja.
Deswegen, wir haben großen Bedarf an Podcasts, den stellen wir jetzt, und es gibt schon auch einen großen Bedarf an Leuten, die
nichts über den Coronavirus hören wollen.
Genau.
Die jeden Tag Süddeutsche aufrufen und die ersten 7 Artikel sind alle dasselbe.
Genau. Und so sind wir nicht, deswegen, wir reden nicht darüber. Aber du hast gleich zu Beginn gesagt, den Umständen entsprechend, darüber habe ich neulich nachgedacht, über genau diesen Satz, den man ja häufig sagt. Ja, wie geht's den Umständen entsprechend gut?
Ja.
Und man will ja immer damit aussagen, dass es einem eigentlich ganz gut geht.
Nee, man will eigentlich damit aussagen, dass es einem eigentlich ganz schlecht geht.
Nein, deswegen sagen die Leute das nicht. Wenn Leute sagen, den Umständen entsprechend gut.
Ja, aber man fährt damit schon in den Vordergrund die Umstände, die offensichtlich nicht
gut sind. Ich nehme das genau anders wahr. Bei mir bleibt immer nur das Gut hängen.
Und bei mir bleiben die Umstände hängen.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil der Menschen auch auf das Gut eher hören.
Also,
und auch das meinen, klar, wenn sie das sagen.
Man möchte damit schon ausdrücken, ich komme klar, obwohl meine Frau gerade an Krebs gestorben ist. Das ist schon der Hintergrund dessen.
Ja.
Also irgendwie komme ich schon mit der Situation klar, aber die Situation ist natürlich bitter. Denn sonst würde man einfach sagen, mir geht's gut.
Aber,
warum erwähnt man sonst die Umstände?
Mich stört das Wort entsprechend. Weil, wenn jetzt gerade die Frau an Krebs gestorben ist, schade, dass du so ein drastisches Beispiel nehmen musstest, aber gut. I play with the stuff you
come up with.
Give to me. Wenn man sagt, den Umständen entsprechend, und dann ein Gut dahinter setzt, finde ich, suggeriert ist, dass die entsprechenden Umstände dafür sorgen, dass es einem gut geht.
Nein.
Ich weiß, dass es so nicht gemeint ist, aber so nehme ich es immer wahr und ich stolper immer darüber.
Für die Umstände.
Genau.
Oder gemessen an den Umständen.
Das wäre was völlig anderes.
Sprachlich korrekt.
Und wenn man aber sagt,
es entspricht den Umständen.
Entsprechend geht es mir gut, weil wenn gerade sowas Schlimmes passiert ist, dann geht es einem ja nicht gut.
Wie geht es mir? Es geht mir den Umständen entsprechend. Und deshalb geht es mir gut. Ja, du hast recht. Sprachlich ist das nicht ganz sauber.
Richtig.
Aber sag das mal einem Typen, der gerade seine Frau an Krebs verloren hat.
Ich kann ihn auch konstruktiv kritisieren für seine Art zu kommunizieren. Finde ich. Warum soll man ihn jetzt plötzlich in Watte einpacken? Das will er ja auch nicht. Will man anders behandelt werden? Man will ja auch kein Mitleid.
Vielleicht will er das doch. Viele Leute wollen Mitleid.
Aber keiner gibt es zu.
Nee, richtig.
Ich will tatsächlich kein Mitleid.
Ich glaube, auf jeden Fall willst du nicht in eine semantische Diskussion über das Wort entsprechend verwickelt werden, wenn du den Tod deiner Frau gerade so schaffst.
Schade, dass du dieses drastische Beispiel gewählt hast. Aber gut, ja, wir sind zurück. Wir waren jetzt 2 Wochen nicht da. Witzigerweise, es ist Freitag der 13. Und zwar nicht nur an dem Tag, wo diese Folge online geht, sondern auch an dem Tag, wo wir es jetzt gerade aufzeichnen. Es ist nämlich Freitag der 13. 0.28 Uhr.
Das ist das erste Mal, dass wir am Tag der Veröffentlichung
aufzeichnen. Mehr live geht eigentlich nur, wenn wir es live machen. Ich
war mir gar nicht bewusst. Ach, weil heute ja auch eigentlich Donnerstag ist.
Wir haben
noch in der Vergangenheit
Donnerstag
von vor 28 Minuten.
Genau, da haben wir uns getroffen, also nicht vor 28 Minuten, aber am Donnerstagabend.
Ja.
Da haben wir viele andere Dinge getan und jetzt sind wir erst dazu gekommen, diesen Podcast aufzuzeichnen. Deswegen sind wir sehr aktuell, sehr aktuell. Ganz anders als vor 1-2 Folgen, wo wir irgendwie über eine Woche vorher aufgenommen haben.
Stimmt. Es wird möglicherweise Leute geben, die uns heute noch hören.
Ja, bestimmt.
Erstaunlich.
Da gibt's
aber was schlagen wir daraus für Kapital?
Gar keinen. Ist doch aber trotzdem interessant.
Ich habe jetzt irgendwie an solche Geschichten gedacht wie Biff bei Zurück in die Zukunft.
Aber wir sind nicht in der Zukunft, wir sind in der Vergangenheit.
Das ist in der Gegenwart eigentlich.
Ja, für uns, aber für die Hörer.
Wir sind so doll in der Gegenwart wie noch nie, aber das bringt uns nichts.
Wir sind immer so doll in der Gegenwart wie noch nie. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir sind. Verstehst du?
Ja.
Wollen wir mal einfach mal schnell zu den Themen kommen oder hast du noch so allgemein was? Doch, ich habe noch was beizutragen. Mir ist nämlich aufgefallen, gerade glaube ich, als ich die letzte oder vorletzte Folge gehört habe, letzte glaube ich, ich frage dich dann nämlich, wie es dir geht oder nee, wie es dir so ergangen ist in den letzten 2 Wochen. Du sagst, oh, darauf kann ich jetzt überhaupt nicht antworten. Ich kann mich nicht mehr, ich weiß immer nicht mal, was gestern war. Und ich habe diese Frage und häufig schon auch, ist mir da aufgefallen, gestellt, um die Gegenfrage zu kriegen. Und kriegt sie immer nicht, weil du dich nicht für mich interessierst.
Aber heute habe ich dir die Frage gestellt.
Ja, aber nicht hier.
Nicht im Podcast.
Nicht im Podcast. Aber ich mag ja auch gerne im Podcast mal erzählen, was ich so mache und was ich so erlebe. Doch. Ja, aber doch nicht einfach so.
Was doch.
Ich bin doch kein Aufschneider.
So bin ich, mach das auch so.
Ja, ich bin aber nicht wie du. Das ist ja das Gute.
Wie kommen wir denn da raus?
Frag mich doch.
Ja, Tim, ja, wie ist es dir so gegangen in den letzten 2 Wochen?
Ganz gut, nichts passiert. Nein, ich wollte, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben in der Elbphilharmonie war. Mhm. Jetzt kann man erstmal für die nächsten 3 Jahre nicht in die Elbphilharmonie aus Gründen, die wir jetzt nicht nennen können. Aber
Shackles.
Ja, ich war in der Elbphilharmonie und warst du da schon mal drin?
Nein.
Das ist ganz beeindruckend, muss man sagen. War ich auch zu dem Anlass das erste Mal.
Das hat die längste Rolltreppe Europas?
Ich weiß nicht, also auf jeden Fall ist sie ziemlich lang. Und das Witzige ist, die wird immer flacher. Also die Abstände der Stufen zueinander nehmen immer mehr ab, je weiter man sie hochfährt.
Da wusste ich ja jetzt die Stufen, weil ich dachte, das wäre so ein Rollband.
Das ist schon eine Rolltreppe. Eigentlich ist es genau eine Symbiose einer Rolltreppe und eines Rollbandes.
Ja.
War ja auch
Meisterwerk der Ingenieurskunst.
Absolut. Und es hat sogar seinen eigenen Namen. Es heißt The Tube. Mhm. So heißt die Rolltreppe. Aber das ist ganz witzig, da hochzufahren. Das ganze Gebäude ist total abgefahren, aufgebaut. Ich glaube, wenn man dann ankommt, wäre so das ab dem Zeitpunkt gerechnet Erdgeschoss der 11. Stock. Und die höchstmöglichen Ränge sind im 16. Stock.
Ja.
Und da habe ich gesessen.
Ganz oben.
Ganz oben.
Unter dem Himmel.
Und hatte eine sehr gute Übersicht über diesen ganzen Raum. Und man muss sagen, wenn man da sitzt und sich das alles anguckt, dann kriegt man eine Ahnung davon, warum das so irre teuer war, das Scheißding.
Ja.
Weil das ist schon ziemlich abgespaced und man kann sich auch richtig gut vorstellen, wenn da so klassische Musik oder orchestrale Konzerte sind, dass das vom Sound her richtig gut ist. Kann ich mir vorstellen, keine Ahnung.
Da gab es irgendwie so, wie das immer so ist, ne? Dann erwarten die, dann gehen die ganzen Kulturbeflissenen da rein und schreiben am nächsten Tag in der Mopo, dass sie auf Sitz 294b echt schlechten Sound hatten. Das war dann ein großes Thema. Aus Gründen, die wir nicht nennen können, hat gerade irgendjemand ein Geisterkonzert in der Elbphilharmonie
gespielt. Ja, James Blunt.
Genau, das stelle ich mir auch komisch vor.
Ja, weil es irgendwie live übertragen wurde oder mitgeschnitten wurde oder so, ne?
Ja, da musst du das mal hinkriegen, dass du dich nicht wie bei so einer Probe fühlst.
Ja, da musst du dich richtig reinversetzen.
Das ist auch gut. Denn aus meiner Erfahrung als Musiker muss ich sagen, so bei Proben, da denkt man manchmal, wenn wir das so auf die Bühne bringen können. Aber James Blunt ist wahrscheinlich routiniert genug, um vor Publikum und kein Publikum Hologramm oder Leichen zu spielen, ist immer dasselbe.
Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, der große Unterschied zwischen James Blunt und deiner musikalischen Karriere ist, dass er, wenn er vor vielen, vielen, vielen Leuten spielt, sehr viel Energie zurückbekommt vom Publikum.
Ich glaube nicht, weil das Publikum von James Blunt einfach scheintot ist.
Nein, das glaube ich nicht.
Schon.
Ja, James Blunt ist ein super sympathischer Mensch.
Das glaube ich auch. Das sind all diese Leute, die so nichts sind.
Der hat auch einen ziemlich coolen, selbstironischen Twitter-Grind, wie wir cool
sagen. Was ist denn ein Grind bei Twitter?
Naja, so.
Ein Account?
Das ist die Entsprechung von Flexen beim Rappen. Das ist richtig, was ich sage. Vielleicht ist es nicht ganz richtig. Also, der Twitter-Grind ist halt, wenn du sehr viele oder regelmäßig lustige Sachen bei Twitter schreibst oder sehr selbstironisch oder gut beobachtete, dann hat man einen guten Twitter-Grind.
Also so eine Art Flow.
Also alles, was man so raushaut, ist so insgesamt der Grind und der kann gut sein oder nicht gut sein. Wenn du halt irgendwie immer nur Scheiße schreibst, hast du halt einen schlechten Twitter-Grind.
Also das ist so eine Art Meta-Analyse
genau.
deiner Twitter-Tätigkeit.
Exakt.
Es ist nicht so, du hast einen geilen Tweet gemacht, sondern insgesamt bist du auf einem ziemlich hohen Niveau, was dein Grind angeht.
Ja, das ist der Twitter-Grind. Und du hast mich gerade sehr fragend angeguckt. Flexen beim Rappen ist so dieses so 16. so richtig rausballern, so ganz schnell gerappt und mega tight auf dem Beat und das so über einen längeren Zeitraum. Das ist
also Flexen. Weil du auch da wieder eine größere Einheit betrachtest.
Genau. Du verstehst mich. Ja. Ich bringe dir viele Sachen bei.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin. Gut, dass ich bald Lehrer werde. Ja, was sich nämlich bei mir bald ändert, ich habe viele, viele, viele Jahre in meinem Leben halt im Schichtdienst gearbeitet und das hört wohl auf im Mai, soweit ich weiß, also soweit es geplant ist nach aktueller Lage und das ist ganz aufregend für mich, also es ist so ein...
Krasse Veränderung in deinem Leben,
ja,
im ganzen Alltag, wie es sich umstellen wird.
Komplett, einfach ein richtig neues Privat-Freizeitleben.
Ich habe darüber nachgedacht, es hat offensichtlich... Moment mal. Es hat offensichtlich viele Vorteile.
Ja.
Sehr, sehr offensichtliche Vorteile.
Ja.
Aber gibt es vielleicht auch irgendwas an dieser merkwürdigen Twilight Zone, in der du lebst, das du vermissen wirst?
Ja, das ist ja 100%.
Auch krasse Sicht. Also ich frage das deswegen, weil ich manchmal vermisse ich das. Ich habe das manchmal, dass ich dann irgendwie plötzlich am Mittwoch um 10 im Supermarkt bin oder dass man nachts um 5 durch die Stadt läuft oder solche Sachen. So besondere Momente, die aus diesem Alltagstrott immer dieselben Zeiten, so am Wochenende einkaufen und bla.
Ja.
Ja.
Also genau, was du schon ansprichst, sind Dinge, die ich vermissen werde, dass man halt auch mal unter der Woche frei hat, wenn alle oder der Großteil der anderen Menschen nicht frei hat.
Ja.
Dass man entspannt einkaufen gehen kann, dass man sich nicht extra frei nehmen muss, um auf einen Handwerker zu warten oder so. Aber das sind eher so Kleinigkeiten. Was ich richtig vermissen werde, ist einfach mal so außerhalb der Reihe 3-4 Tage am Stück frei. Nicht immer nur Samstag, Sonntag.
Ja.
Dafür muss man auch mal 6-7 Tage arbeiten. Und hatte häufiger mal nur einen Tag frei, aber dafür dann auch manchmal 3-4 Tage. Obwohl man keinen Urlaub hatte. Das ist irgendwie ja auch außergewöhnlich. Und habe ich sehr genossen. Und ich habe zwar jetzt in den letzten Jahren immer weniger gern Nachtdienst gemacht. Einfach, weil das sein Privatleben total fickt und depressiv macht.
Ja.
Aber der Abend, bevor ich in den Nachtdienst gegangen bin, egal wann das war, ich konnte ja mal Montag in den Nachtdienst gehen, mal am Wochenende, mal unter der Woche, also völlig, völlig irrelevant, völlig, völlig willkürlich. Da habe ich immer versucht oder es genossen, so lange wie es geht, aufzubleiben.
Das ist ja eine Verdrehung. Du hast sozusagen, manchmal hast du den Luxus, dass du so lange aufbleiben kannst, wie du willst, aber da hilft es ja sogar länger aufzubleiben.
Genau, also je länger du es schaffst sozusagen, desto besser, weil du eher und schneller in den Rhythmus reinkommst. Das ist wirklich
eine geile Luxussituation.
Dafür sind dann halt die 2, 3, 4 Nächte danach scheiße, weil, naja, du kriegst halt...
Und man macht andere Dinge in so einer Nacht vorm Nachtdienst.
Da kannst du...
Macht man nicht die Sachen, die man eigentlich in seinem Leben in der Freizeit macht. Das heißt, dein Korridor, normale Dinge zu tun, wird kleiner.
Ja. Absolut richtig.
Interessant. Man gewinnt was, man verliert was.
Ja, aber ich glaube, der Gewinn übersteigt den Verlust bei Weitem.
Vor allem, wenn man es so viele Jahre gemacht hat wie du.
Richtig. Und das hört bald auf und das ist sehr aufregend und ich freue mich sehr. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn so einschneidende, auch berufliche Veränderungen auf einen zukommen, wo man nicht so ganz genau weiß, wie dann der neue Arbeitsalltag aussieht, nur so ungefähr. So
eine Vorstellung hat. Willst du denn eine 100%-Stelle haben?
Zunächst einmal ja. Und dann gucke ich mal, ob das mit dem Studium funktioniert parallel. Ja. Und sonst habe ich immer noch die Option, das ein bisschen zu reduzieren. Aber das gucke ich erstmal. Genau, das ist Aufregendes bei mir gerade irgendwie.
Das passiert also, wenn man dich fragt, wie es bei dir so
ist. Ja, ist doch nicht uninteressant,
oder? Ich frage dich das häufig.
Ja, nicht im Podcast. Aber alles gut, ich habe ja auch wirklich gefragt, weil es mich auch bei dir interessiert hat. Ich wollte das nicht nur, damit du zurückfragst. Aber ich habe eine Frage an dich, da möchte ich, dass du nicht, dass du zurückfragst, weil ich selber die Antwort nicht kenne. Was macht ein Intendant? Was ist der Job von einem Intendanten? Man hört immer von Intendanten, die irgendwie sterben und... oder neu sind an irgendwelchen Häusern, als wäre das irgendwie ein besonderer Posten. Ich habe nicht genau verstanden, was die machen.
Das kannst du dir. Ich kenne keinen Intendanten persönlich und ich kann jetzt auch nur ein bisschen spekulieren, aber es ist halt im Prinzip im kulturellen Bereich diejenige Person, die Chef von Sianza ist. Also der die neue Zentralverantwortung für Programmgestaltung, für Personal, für Außendarstellung und so weiter. Dann hast du natürlich, je nachdem wie groß du bist, einen Stab und hast dann vielleicht auch noch deine, du hast dann im Theater irgendwie noch deine Dramaturgen und deine Öffentlichkeitsabteilung. Aber du bist im Prinzip der Chef.
Okay, also der Intendant vom Ernst-Deutsch-Theater ist einfach der Chef.
Und nicht Chef im Sinne eines Geschäftsführers, sondern tatsächlich auch so eine Art fachlich-künstlerischer Chef. Das heißt, du gibst dann auch dem Programm eine Richtung.
Wie so ein Showrunner. Also wie ein Showrunner bei Netflix.
Ein bisschen vielleicht wie ein Showrunner, nur dass es bei einer Serie ja schon auch vor allen Dingen darum geht, dass die Story zusammenzuhalten, dass du ja wirklich eine Serie mit einer durchgehenden Handlung beim Theater
die sind
ganz
dann,
viele verschiedene Stücke.
Die sich der Showrunner auch selber ausdenkt in der Regel. Der Intendant guckt halt, was ist so an Stück auf dem Markt oder lässt sich anfragen.
Aber ich glaube, bei den ganzen kulturinteressierten Menschen, die beobachten das ja auch sehr stark und da geht es dann für die auch darum, merkbare Akzente zu setzen. Also das ist nicht nur, du verwaltest das ganze Ding und machst halt weiter, sondern du bist der neue Intendant, dann musst du auch einen neuen Dreh reinbringen. Und dann wird geguckt, und wie macht er das und schafft er das und was für Regisseure gewinnt er für sich.
Wenn man hört, der neue Intendant vom Ernst-Deutsch-Theater war vorher in Leipzig im Burgtheater.
Genau, und der hat da richtig was auf die Beine gestellt.
Genau, und hat irgendwie einen sehr neumodischen Ansatz, deswegen kann man, okay.
Und die sind auch wiederum diejenigen, die sozusagen vernetzt sind in der Stadt, mit Politik und mit den ganzen Verbänden und sonst was. Das heißt, das ist für die auch wichtig.
Also schon großer, wichtiger, mächtiger Job.
Sehr mächtiger Job, also innerhalb der kulturellen Welt, wo ja viele Leute einfach einen Job machen, auch ohne Geld, weil sie denken, das ist sehr schlimm in der Kulturbranche, dass so viele Leute mit Herz und Leidenschaft dabei sind, dass es sehr viel zur Ausbeutung kommt, aber dann bist du wirklich ganz oben angekommen und kannst auch richtig was reißen.
Danke, das war eine sehr offensichtlich, hoffe ich jedenfalls, fachlich korrekte Antwort.
Also ich bin da kein Experte zu, aber das ist so, was ich mir vorstelle.
Aber was in so eine ähnliche Kerbe schlägt, das frage ich mich auch schon seit Jahren. Manchmal ist es ja so, dass man auch in der Tagesschau zum Beispiel, relativ zum Ende hin zwar, aber trotzdem in der Tagesschau plötzlich eine News bekommt, Dirigent Günther Ratzfummel ist gestorben.
Dirigenten kommen jetzt als nächste Frage.
Dirigenten.
Was? Dirigenten sind mir auch ein bisschen Mysterium. Dirigenten kannst du dir, glaube ich, wie Regisseure vorstellen.
Aber ist das denn wirklich, kann man ein sehr viel besserer Dirigent sein als jemand, der auch schon häufiger mal dirigiert hat? Ist es nicht einfach wie so ein Handwerk?
Nee, ich glaube nicht. Also beim Dirigenten ist es, glaube ich, wirklich so, das, was du siehst auf der Bühne, was so ein bisschen albern aussieht, da steht halt einfach einer und macht im Takt Bewegung.
Ja, und zeigt dann auf die Bläser auf die Streicher und versucht sie lauter zu machen.
Ja.
Wie so ein Mischer im Studio vielleicht.
Das kannst du dir vielleicht eher wie ein DJ vorstellen, der sozusagen live darauf eingehen muss und dafür sorgen muss, dass sie zusammenbleiben und der bemerken muss, wo vielleicht gerade etwas ein bisschen aus dem Ruder läuft und einfängt. Das ist aber, glaube ich, nur ein kleiner Teil der Arbeit, diese Live-Performance. Die eigentliche Arbeit des Dirigenten passiert bei den Proben.
Ah, okay, auch wie so ein Theaterregisseur.
Genau, also, der sorgt sozusagen dafür, genau zu gucken, wo harmoniert hier etwas. Wenn du so ein Orchester hast, gerade mit ganz vielen, dann kann ja nicht jeder alles hören. Jeder ist auf sein Ding konzentriert. Und dann das hinzubekommen, dass alle in der richtigen Lautstärke, im richtigen Tempo und den anderen Instrumenten genug Raum lassen, ist, glaube ich, eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe. Da brauchst du ein feines Gehör und eine krasse Autorität, auch weil die Leute an der Tuba auch ein krasses Ego haben.
Man kann das bei den Tuba-Spielern am allerwenigsten nachvollziehen.
Vielleicht ist das so,
ja. Wie heißt das? Heißen die Tubisten?
Tubanden? Tubisten finde ich ganz gut. Vielleicht einfach Tuba-Spieler. Manchmal
gibt es kein eigenes
Ist die deutsche Sprache Sprache dann zu arm und greift sich so ein Konstrukt an?
Das werde ich wahrscheinlich recherchieren, wenn ich diese Folge nochmal höre. Tubonatoren. Das gefällt mir. Okay, alles klar, vielen Dank. Das war lehrreich. Vielleicht solltest du lieber Lehrer werden.
Über Dinge, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Das konnte ich aber immer schon gut. Sachen überzeugen, präsentieren mit dem Halbwissen.
Nichts anderes muss ein Lehrer können eigentlich. schön, okay. Wir haben quasi zu Beginn dieser Folge jeder schon ein Glas 43er mit Milch getrunken und jetzt ist mal wieder der Korn im Glas.
Ja, das hast du ein bisschen zu verantworten. Du hast es, dir hat es offensichtlich gefallen beim letzten Mal, deswegen hast du, als du im Laden standest, gesagt, ach, das mit dem Korn war nett. Du hast allerdings kurioserweise nicht zum Klassiker, dem Oldesloa, gegriffen.
Gab es tatsächlich nicht.
Sondern zum alten Senator.
Genau, der Korn heißt alter Senator. Das fand ich sympathisch. Hat auch der nur, glaube ich, 6 oder 7 Euro gekostet.
Dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, auch wenn es der alte Senator ist, trinke ich ihn doch. Eigentlich wollte ich nicht. Der sieht aus, 1:1, gerade hinten, wie so eine Flasche, die wir bei der Auflösung des Hauses meiner Großeltern aus dem Keller gezogen haben. Mhm. Davon habe ich auch noch einige im Schrank stehen. Der sieht nicht aus wie was man im Jahr 2020 in einem Laden in Deutschland kaufen kann.
Rewe hieß der Laden. Ja, wir kriegen natürlich kein Geld, es ist keine offizielle Werbung, aber alter Senator, wenn du uns hörst und uns sponsoren möchtest.
Glaube ich nicht, der ist 1776, hat er schon angefangen, der ist bestimmt tot. Jakob Jürgensen. Oder meinst du den Intendanten von
Alter Senator? Ich meine den PR-Intendanten von Alter Senator. Falls du uns hörst oder falls ihr den kennt, dann sag doch mal, wir wären für ein Sponsoring, wären wir zu haben.
Jeder, der uns Geld geben will, kann das tun.
Egal wer. Na, vielleicht gibt es noch ein paar moralische Grenzen, aber
den
nicht.
Den Flügel würden wir nicht ein.
Wir würden nicht den Flügel, nichts, was vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Ich glaube nicht,
wird.
Dass der alte Senator vom Verfassungsschutz
glaube ich auch nicht.
Der ist schließlich Senator.
Der ist
der Verfassungsschutz.
Der ist in der Mitte der Demokratie.
Ja, absolut.
Und da gehört er auch hin.
Und das wird seit 1776 gebraut, man kann wahrscheinlich nicht braun sagen, beim Korn, destilliert. Ich weiß nicht, ob Korn destilliert wird. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
Wird nicht fast jeder hart Alkohol destilliert?
Dieser traditionsreiche Weizenkorn erlangt seine Reife und Milde durch die sorgfältige Lagerung in ausgesuchten Eichenfässern wie zu guter alter Zeit. Ich weiß nicht.
Und kostet nur 7,99.
Das ist sehr wenig aussagekräftig. Und ob die wirklich sorgfältig gelagert werden und ob die Eichenfässer wirklich ausgesucht wurden.
Kannst du mal bitte versuchen, für unsere Hörer das Bild zu beschreiben?
Die nehmen, glaube ich, jedes Eichenfass, was
also da hergerollt kommt. Das Logo vom alten Senator, das ist nämlich...
Das ist sehr klassisch. Also das kommt offensichtlich nicht aus Hamburg, denn es wird vom Drinks and Food, von der Drinks and Food Vertriebs GmbH produziert. Die haben sich einen sehr allgemeinen Namen genommen. Ich glaube, das ist irgendwie mafiös. Das ist doch nicht echt. Die Drinks and Food Vertriebs GmbH.
Das ist doch einfach nur eine Briefkastenfirma. Für Abu Shaka.
In Zahna. Z-A-H-N-A. Das ist doch kein deutscher Ort. Er hat eine deutsche Postleitzahl. 06895. Das klingt nach Süddeutsch.
Sehr südlich. Mit Null am Anfang. Aber beschreib bitte, wie der Mann aussieht.
Der Mann sieht nämlich sehr aus wie die Senatoren hier in Hamburg. Und der Senator, ich weiß auch gar nicht, ob es Senatoren, also nicht wie die aktuellen Senatoren, aber die Senatoren zu früher Zeit.
Du musst dir vorstellen, die Leute, die das hören, sehen das nicht. Du musst versuchen, das wie jemand
ist
Blinden.
Ist das hier keine Insta-Story?
Wie jemand Blinden zu erklären.
Wir haben übrigens für diese Folge zum ersten Mal eine Insta-Story gemacht. Also wenn ihr Interesse an diesem Podcast habt, folgt uns auch auf Instagram, bedebu-podcast.
Sehr gut.
Dort kriegt ihr offensichtlich inzwischen auch solche geilen Features und nicht nur die Links zur aktuellen Folge, die ihr sowieso schon hört. Dieser Senator trägt die klassische Senatorin Halskrause. So ein bisschen wie das Ding, was man so in billigen Lokalen unter seiner Biertulpe bekommt.
Oh ja, stimmt.
Dieses Papierding, wo das Bier, der Schaum dann drauf läuft.
Die so aufgeriffelt sind.
Was richtig scheiße ist in Wahrheit, weil erstens hast du noch einen Bierdeckel darunter.
Ja.
Und zweitens ist eigentlich, dass sich dieses Ding, dieser Papierscheiß mit Bier vollsuppt, viel ekliger, als wenn das einfach am Glas runterläuft und auf den Bierdeckel geht. Ja.
Absolut,
das ist irgendwie, glaube ich, zum Schutz der Tische. Da, wo du so ein Bier trinkst, sind die Tische es auch nicht wert, geschützt zu werden. Also so ein bisschen sieht die Halskrause aus, nur ist sie sozusagen nicht glatt, sondern schlägt Wellen.
Geriffelt, habe ich gerade gesagt.
Die ist geriffelt, genau. So zusammengeschoben, aber rundum, also doch nicht zusammengeschoben. Wenn du sie auseinanderfalten würdest, würde es nicht gehen, weil der Platz nicht da wäre. Es gibt keinen Verdrängungsort mehr für die Entriffelung dieser geriffelten Halskrause. Unter der geriffelten Halskrause hängt kein Hals, sondern eine Goldkette. Der Torso des Senators wurde optisch entfernt, was mich ein bisschen stört, weil die Goldkette hängt. Das heißt, man kann sich nicht vorstellen, dass einfach das Bild da abgetrennt ist, sondern man muss sich eigentlich vorstellen, dass der Torso abgetrennt ist.
Krass, wie du ins Detail gehst, aber bitte weiter.
Da drüber ist ein Gesicht, das ich sagen würde, ist der verlorene Bruder des Kartenspiels bei den Buben. Das ist der fünfte Bube. So sieht er aus.
Ja.
Der hat, ich finde, der ist ausreichend unterschiedlich. Er hat gewisse Ähnlichkeit zum... Zu welchem? Nicht zum Karo, nicht zum Herz, zum Pik oder zum Kreuz, zum Pikbuben, glaube ich. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber sie ist nicht so frappierend, dass ich sagen würde, er könnte kein eigenständiger Bube sein. Also wir würden jetzt die fünfte... das geht nicht. Dann hätte man ja entweder eine neue Farbe oder es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Rot und Schwarz. Das ist nicht möglich. Das kann man nicht auflösen. Also wir brauchen entweder noch einen sechsten Buben. Oder wir müssen uns wirklich waghalsig in die Asymmetrie begeben. Da drauf sitzt ein wirklich etwas zu großer Hut. Eine Art Schlapphut. Ich finde, der sieht nicht sehr senatorabel aus.
Der ist aber nicht schlapp. Der ist ja
nee, der schlappt nicht, aber er ist so, also ein so große Krempel, ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja, Krempel.
Dass man eigentlich eine Schlapperei erwarten würde, aber sie ist offensichtlich mit Sahne steif oder Sprühstärke eingerieben worden, sodass sie ordentlich stillhält. Aber er ist für mich zu groß. Er sieht mehr aus nach so einem übertriebenen Dandy-Cowboy als nach einem echten Senator. Der Senator hätte, glaube ich, mehr Understatement betrieben und die Krempe etwas kleiner gewählt. Ich finde, er sieht eher so aus, als würde er Eigeninteressen verfolgen, als das Wohl des Volkes im Blick haben.
Ja, er hat so einen arroganten, selbstgefälligen Blick.
Ja, er ist ein bisschen selbstgefällig, ja.
Ich werde, wenn ich dran denke, dieses Bild, was ich gerade von dieser Flasche gemacht habe, in die Insta-Story hochladen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, ich glaube, das zerstört nur Illusionen. Ich glaube, diese Beschreibung ist viel wertvoller als jedes Bild.
Aber das ist ein Anreiz für die Leute, die uns noch nicht bei Instagram folgen, uns bei Instagram
zu folgen. Das stimmt. Das war eigentlich nur eine Werbeeinheit
hier. Genau, damit ihr uns bei Instagram folgt. Bilibu_podcast. Ich habe das Game verstanden.
Ja. Du hast mich dafür benutzt, ohne dass ich das wusste. Du kennst meine Talente und hast sie eingesetzt wie ein Schachspieler.
Ich wusste es vorher auch nicht. Das kam mir spontan. Ich bin ein spontaner Mensch.
Ja, du hast es gespürt. Das sind die besten Führungskräfte.
Führungskräfte? Ja. Ich möchte keine Führungskraft sein.
Vielleicht solltest du ein Senator werden. Aber setz dir nicht so einen Hut auf.
Ich lasse mir auch nicht so einen Schnauzer wachsen.
Ja, ich habe gar nichts über seinen Schnauzer an seine Haare gesagt.
Ja, aber der Schnauzer und die Haare waren ja eigentlich, die waren schon drin in deiner Beschreibung,
dass Buben, er aussieht wie
der fünfte Bube.
Ja, der fünfte Bube. Ich finde, die Haare liegen auf der Hals, dass sie auf der Halskrause aufliegen, ist nicht gut.
Nee.
Das sieht nachlässig aus.
Ja, das, generell sind sie einfach ein bisschen zu lang.
Es sieht nach einem sehr billigen Korn aus.
Es ist ein sehr billiger Korn. Ich glaube, er hat 7,99
gekostet. Gut gewählt.
Und er hat uns schon sehr viel Unterhaltung gebracht. Ich habe gerade gesehen, er hat 32%. Ist das normal? Ist das so Standard für Korn, 32?
Es gibt den Korn, der hat immer 32 und es gibt den Doppelkorn, der, glaube ich, 36 hat.
Ah ja.
Man sollte meinen, der Doppelkorn hat 64.
Nee, ist nicht so.
Aber ist nicht so.
Bremen steht oben auf dem Deckel drauf.
Aus Bremen, ja, das ist doch klar. Da gibt es auch Senatoren. Die haben nämlich auch eine Bürgerschaft, genau wie Hamburg. Mhm. Man weiß es nicht, weil Bremen so klein ist,
dass
man
denkt... Ist das nicht in allen Stadtstaaten so?
Die Berliner...
Haben auch Senatoren.
Haben Senatoren, aber haben die eine Bürgerschaft? Die haben auf jeden Fall keinen Landtag.
Ich möchte ganz kurz...
Ist nicht so wichtig.
Bevor wir richtig albern werden, möchte ich noch mal ganz kurz ganz ernst gemeinte Frage stellen. Du kennst dich ja einigermaßen aus mit der Politik.
Ja.
Und hast ja auch immer starke Meinung und vielleicht nicht ganz unrealistische Einschätzung. Jetzt gerade vor einem Tag oder zwei Tagen hat sich herausgestellt, dass der Bundesverfassungsschutz den Flügel der AfD beobachten wird.
Ja.
Glaubst du, die große Angst der AfD ist ja, deswegen gehen sie ja jetzt auch irgendwie dagegen vor, gerichtlich. Glaubst du, dass denen das tatsächlich Wählerstimmen kosten wird? Oder sind die 13% um und bei
bummelig? Realistische Rechtsextreme?
Ja, also einfach Leute, denen das scheißegal ist, die fest davon überzeugt sind, dass Xavier Naidoo recht hat
mit allem. Es ist schwer einzuschätzen, weil ich glaube, dass da auch viele Leute drunter sind, die einfach von all dem nichts mitkriegen. Die haben weder Hanau mitbekommen, noch dass der Verfassungsschutz sie beobachtet.
Wie kann das sein? Was sind das für Leute? Wo lieben
die? Die kriegen diffus irgendwie mit, die AfD, die ist gegen die da oben und ist für Anstand und Deutschhaftigkeit und so weiter. Ich kann mir, also, oder vielleicht lesen die ja, da war ein Attentat in Hanau, aber die kontextualisieren das nicht richtig. Mhm. Das heißt, unter diesen 13% sind vielleicht Leute, die keine Rechtsextremen sind, aber die sozusagen die ganzen Warnsignale einfach, die kommen da nicht an. Die können das nicht so verarbeiten, die haben nicht den Hintergrund, die haben nicht die Vergleichsgrößen.
Aber trotzdem kommt ja bei denen an, dass die AfD mehrheitlich einfach dafür steht, Leute auszugrenzen und antidemokratisch sich zu verhalten. Nee, weil was anderes strahlen die doch gar nicht aus, außer dass sie gegen andere sind.
Aber die sagen nicht, das ist antidemokratisch. Genau diesen Sprung und dass sie Leute ausgrenzen, den Sprung machen sie auch nicht. Die sagen auch nur, endlich sagt mal einer, dass ich habe auch irgendwie ein diffuses Problem mit diesen Ausländern. Mhm. Aber das ist sicherlich nur ein kleiner Teil. Die AfD hat aber, glaube ich, zu Recht Angst. Ich weiß tatsächlich zu wenig und ich wollte mich gerade angesichts dieser Sache, die heute darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich komisch finde, dass ich so wenig darüber weiß, was das eigentlich genau bedeutet. Was sind die Implikationen, wenn du vom Verfassungsschutz beobachtet wirst? Was sind die Repressalien?
Weil, ich kann nicht hier alles sagen. Da bin ich drin.
Das möchte ich gleich sehr gerne hören, weil mich das interessiert. Was ich aber auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass das ein krasses Symbol und ein krasses Signal ist. Und ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die zwar die AfD wählen, aber von Höcke in Reinform doch abgeschreckt wären und sagen, nein, da gehe ich nicht mit. Ich möchte zwar irgendwie hier ein Gegenpol setzen und ich will auch, dass die CDU mal aufwacht und ich will nicht, dass es weitergeht mit Merkel und ihrem Labberkurs, aber das ist mir dann doch ein Schritt zu viel. Das sieht man ja auch an dem Ergebnis in Hamburg nach Hanau, dass die AfD durchaus Stimmen verliert, wobei sie nicht in absoluten Zahlen Stimmen verloren hat, aber dass sie dann nicht mehr weiter mobilisieren kann. Und dass es ein Dämpfer ist und dass die da auch aufgeschreckt werden. Und wenn Gauland irgendwie an alle seine Mitglieder schreibt, mäßigt euch mal in eurer Sprache, ist das auch mehr als, also ist auch ein krasses Signal.
Aber war es nicht ein mindestens genauso krasses Signal, dass kurz vorher Gauland noch gesagt hat, Höcke ist die Mitte der AfD?
Ich glaube, dass sie da ein bisschen schlingern und sich finden und selber nicht das genau wissen. Aber es ist schon so, dass du mit einem rechtsradikalen Kurs nicht die Stimmenanteile gewinnst, die sich die AfD vielleicht vorstellt. Und die versuchen halt so ein bisschen, also selbst wenn du in der AfD nicht rechtsextrem bist, muss dein Ziel strategisch sein, die Rechtsextremen auf jeden Fall zu gewinnen, die Stimmen. Ja. Das heißt, ein Gauland findet einen Höcke toll, weil der die ganzen Nazis an Bord holt und anbindet. Und das ist natürlich prima für den. Trotzdem weiß er natürlich auch, dass er auch andere Wähler ansprechen muss. Und wenn jetzt der Verfassungsschutz die beobachtet und als rechtsextrem einstuft, ist das schon so, dass genau dieses, was alle immer sagen, deswegen sagen ja das auch Anti-AfD-Kräfte immer wieder, wer die AfD wählt, ist kein Frustrierter, weil er keine Straßenbaumaßnahmen in Brandenburg bekommt, sondern ist ein Nazi.
Ja.
Oder zumindest wählt er Nazis. Und das wiederholen die immer, weil es den Leuten klar sein muss, weil sie wissen, dass das eine mächtige Waffe ist. Weil es schon, glaube ich, in Deutschland immer noch so ist, dass man Nazis immer nicht so geil findet. Selbst wenn man die AfD wählt. Und deswegen haben die Angst davor. Das ist meine Einschätzung. Jetzt bin ich gespannt.
Nee, die Frage war ja, ob die jetzt wirklich in Prozenten verlieren. Also angenommen, jetzt wäre in, keine Ahnung, 3 Monaten Bundestagswahl. Glaubst du, die würden massiv einbrechen? Jetzt deine persönliche Einschätzung.
Ich kann nicht massiv. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses ganze Narrativ, das jetzt gefahren wird, hilft. Dass sowas wie Hanau passiert aufgrund der Sprache der AfD und aufgrund dessen, was die AfD möglich macht.
Aber wahrscheinlich aber auch eher, weil die Gegenkräfte besser mobilisiert werden dadurch. Meinst du nicht?
Nee, ich glaube, dass Menschen davon abgeschreckt werden. Okay. Ich glaube, es gibt wirklich diese Leute, es gibt ja die Leute, das kennt man, die Geschichten kennt man ja, von irgendwelchen Verwandten, wo der Onkel sagt, nee, ich will die AfD. Und eigentlich aber ein Typ ist, mit dem man sprechen kann. Mhm. Das bei denen doch irgendwie so... Und ich glaube, das Problem haben alle rechten Kräfte irgendwie überall in Europa, weil die sind nicht damit erfolgreich, dass sie nur sagen, wir müssen alle Islamisten erschießen, sondern die sind auch erfolgreich damit, dass sie sich als bürgerliche Partei gebieren, dass sie, wie heißt das Wort? Gerieren. Und dass sie sich irgendwie inszenieren als Kümmerer und als, wir kümmern uns um die Sorgen des kleinen Mannes und so weiter. Und wenn sich das zu sehr vermischt mit diesem Nazitum, dann ist es schwierig.
Okay. Wenn man vom Bundesverfassungsschutz beobachtet wird, dann hat der Bundesverfassungsschutz die Rechte, auch natürlich ohne es vorher anzukündigen, Leute abzuhören. Sie haben das Recht, V-Leute einzuschmuggeln.
Das ist ja doch eine ganze Menge.
Ja, und soweit ich das weiß, ist die große Sorge der AfD insgesamt, dadurch, dass der Flügel keine, wie anders als die Werteunion zum Beispiel, keine ganz klar getrennte Vereinigung innerhalb der Partei ist, sondern es ist eigentlich eher so ein Kunstbegriff für die Leute, die sich Höcke zugehörig fühlen. Ja. Fürchten halt auch die Leute, die eher gemäßigt sind oder die eben halt nicht zu diesem ganz rechten Spektrum gehören, dass einfach dadurch, dass es sich nicht ganz trennscharf abgrenzen lässt, die ebenfalls dann beobachtet und abgehört und belauscht werden können.
Ja.
Und das finde ich aber alles sehr gut. Die Frage ist...
Was hast du eigentlich Alice Weidel geschrieben?
Ja, das ist jetzt nicht so interessant. Okay. Die Frage...
diese Information, dieser kleine Dialog ist jetzt sehr, sehr gut.
Ganz kurz, ich hab Alice Weidel bei Twitter geantwortet. Das ist aber jetzt nicht so wahnsinnig spannend.
Ja, das passt gerade gut.
Nee, tatsächlich nicht. Hätte man aber denken können. Jetzt hast du mich aber gerade rausgebracht. Nee, ist gut. Ich komme da wahrscheinlich wieder hin. Wahrscheinlich komme ich da nicht wieder hin.
Verfassungsschutz abhören. Die Leute haben Angst. Die sich auch Höcke nicht zugehörig fühlen.
Weiß ich tatsächlich gerade nicht mehr. Ist egal. Ich will jetzt auch gar nicht viel zu lange hier zum Politik-Podcast werden. Es hat mich nur tatsächlich interessiert, was so deine persönliche Einschätzung dazu ist. Und das interessiert mich sehr. Und ich fand es tatsächlich vorhin so ein bisschen erfrischend, als ich Tagesschau geguckt habe, dass nach 10 Minuten, wo es um ein Thema ging, über das wir nicht reden dürfen, es endlich um was anderes ging. Und das war eben halt genau diese Geschichte mit...
Das habe ich auch gedacht, als ich die Dinger gelesen habe. Endlich mal eine Nachricht, die es weiter nach oben schafft. Und dann auch noch eine gute.
Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es dadurch, dass diese andere Scheiße war, weil das so krass einfach untergeht und nicht wahrgenommen wird und runtergespielt werden kann. Ich habe auch das Gefühl, dass aus der AfD gar nicht so wahnsinnig viel Gegenwind dagegen kommt. Also klar kommt Gegenwind, aber nicht so groß aufgebaut, weil die leider politisch ja nicht blöd sind.
Das runterspielen.
Und die wissen ganz genau, dass sich in diesem Virus gut.
Aber andererseits glaube ich auch, dass das andere Thema, über das wir nicht sprechen dürfen, sehr viel dazu beiträgt. Da hat die AfD ja nichts beizutragen. Da können sie sich ja nicht mit profilieren.
Das ist das Tolle, was ich neulich auch gelernt habe, ist nicht richtig. Aber Marc-Uwe Kling hat für die Zeit einen Artikel geschrieben oder eine Glosse, kann man eher sagen, wo er wieder das Känguru, sein berühmtes eigenes Känguru von den Känguru-Chroniken bemüht hat, was ich im Kino gesehen habe, auch mit einer Lesung von ihm vorweg. Das war ganz schön. Der Film, den muss man nicht gucken, der ist mittel, weil es ein deutscher Film ist und die sind selten gut, vor allem in deutsche Komödien. Da können wir auch nochmal drüber reden. Es gibt eigentlich keine guten deutschen Komödien seit 1985.
Oder Film.
Das ist wahrscheinlich vor 1985. Das ist genau der Grund, warum ich die zeitliche Grenze gesetzt habe. Weil das ist auch der einzig wirklich gute deutsche Lachfilm außer Loriot, der mir so eingefallen ist. Aber da war nämlich die Frage innerhalb dieses kurzen Schriftstücks, das war ein Dialog zwischen dem Känguru und Marc-Uwe, war die Frage, warum die AfD oder warum rechtsgerichtete Nationalisten insgesamt ein Problem damit haben, dem Klimawandel adäquat zu begegnen, beziehungsweise überhaupt die wissenschaftlichen Erkenntnisse anzuerkennen.
Ja.
Und die Schlussfolgerung dieses Gesprächs, und die finde ich sehr schlau, weil ich glaube einfach sehr wahr und schlüssig, Nationalismus per se ist strukturell ungeeignet, um globale Phänomene und Probleme anzugehen.
Ja, das stimmt, glaube ich.
Und das ist.
Ich habe auch gerade überlegt, warum machen sie es nicht einfach und sagen, der Klimawandel ist schlimm, wir müssen ihn stoppen.
Ja.
Und haben da einfach so puff. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein wichtiger Faktor auch ist, dass ihre Klientel diejenige ist, die sich nicht vorschreiben lassen würde, mehr Geld fürs Benzin zu bezahlen, auf die Reise nach Malle zu verzichten,
weil ihr Klientel ja genauso nationalistisch denkt. Und dann ist ja immer sie sagen ja nicht, das gibt es nicht. Sie sagen zwar, das ist irgendwie zweifelhaft, aber sie sagen, selbst wenn Deutschland das Tempolimit einführt, ist ja der Welt nicht geholfen, weil das sind nur 0,2%, kein Plan, keine Ahnung, was die Zahlen sind. Aber das ist ja so die Argumentation. Ja, wahrscheinlich stimmt es auch. Es gibt viel bessere Argumente für ein Tempolimit, aber oh Gott, was ist das für eine ernsthafte Podcast-Folge, wo wir schon Alkohol getrunken haben und das nicht wenig. Aber ich möchte das auch ganz gerne jetzt kurz noch zu Ende führen. Ich glaube trotzdem, dass da ganz viel dran ist, dass in dem Moment, wo man in einer immer globalisierenden Welt, wo häufig auch Probleme viel schneller global werden, als es noch vor 50 Jahren der Fall war, der Nationalismus strukturell noch viel krasser ganz schnell an die Grenzen kommt, des Möglichen der konstruktiven Lösungsansätze.
Ja, das stimmt.
Und das ist doch eigentlich auch mal ein ganz guter Gedanke für den Onkel, der die AfD wählt, weil er denkt, man muss die CDU mal eins auswischen.
Ja.
Gebt ihm denen das doch mal mit.
Aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich so viele in die Illusion des Nationalismus flüchten.
Weil sie sich vor der Wahrheit verstecken wollen.
Ja, und weil das auch so einfach so krass ist. Also es ist ja so schon, wie machst du einen Unterschied innerhalb von Deutschland, aber dann global irgendwas zu steuern zu können, das ist ja völlig außer Reichweite für den einzelnen Wähler.
Genau, das meine ich mit der strukturellen...
Und deswegen finde ich das psychologisch nachvollziehbar, dass die Leute dann Geld will, dass Marie Le Pen und all die anderen Nasen wählen. Okay. Jetzt brauchen wir einen harten Cut. Ich hoffe, du hast da irgendwas in deinem Köcher.
Ich hab mindestens drei Sachen, die uns alle nochmal zu einem guten...
Wähle bitte den stärksten Kontrast zu den letzten 10 Minuten.
Das ist ganz, ganz schnell gefunden. Und zwar steht in meiner Notiz, ich habe eine zu starke Meinung zu Michael Wendler. Das ist mir nämlich neulich aufgefallen. Ich glaube, es war immer freitags vor 2 Wochen oder so, habe ich zufälligerweise Let's Dance geguckt.
Ja.
Wo ja Laura Müller mittanzt, die Freundin, die 19-jährige
von der
Freundin.
Habe ich durch dich erfahren.
Von Michael Wendler, genau. Wir haben uns zusammen dieses Video angeschaut.
Ja, wo sie ihm ein Auto schenkt.
Genau, und das wurde ja kurz darauf von Oliver Pocher verarscht.
Ah, siehst du mal, es ist so geil. Ja, erzähl mal weiter.
Und dann gab es so ein Instagram-Beef zwischen den beiden.
Das habe ich tatsächlich mitbekommen.
Jedes Video sozusagen, was Michael Wendler gemacht hat, von Oliver Pocher persifliert wurde.
Ja.
Und es mündete in einer, ich habe sie nicht gesehen, ich weiß auch nicht, was genau passiert ist, aber inhaltlich, was ich so gehört habe, extrem niveaulosen, schlechten Sonntagabends RTL-Live-Show Pocher gegen Wendler, die eine irrsinnige Einschaltquote hatte. Die war unfassbar, die hatte so viel Zuschauer wie so ein Länderspiel zur WM.
Ja.
Mit 22, 23 Millionen in der werberelevanten Zielgruppe. Das ist so heftig.
Aber Hut ab vor Pocher, dass der relevant bleibt immer noch.
Hut ab vor Wendler. Das ist das, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Oliver Pocher ist ja, weiß ich nicht, der hat sich ja irgendwie immer mal so seine kleinen Nischen gesucht.
Aber Michael Wendler. Er hat sich eine 23 Millionen Menschen-Nische gerade gesucht.
Und Michael Wendler kann nix. Der kann gar nichts. Der kann überhaupt nichts. Der kann einfach nur scheiße und asozial sein.
Ja.
Und als 46-Jähriger 19-Jährige bumsen. Und sonst kriegt er nichts auf die Reihe. Und trotzdem. Neulich hat er in Oberhausen gespielt, in der Mehrzweck-Arena. Die war ausverkauft. Die Leute haben ihn gefeiert, aber nicht, weil seine Musik geil ist, nicht, weil er eine geile Show macht wie Helene Fischer, die irgendwie an irgendwelchen Bändern übers Publikum tanzt und sich dreht und wahrscheinlich auch ganz gut singen und tanzen kann, sondern einfach nur, weil er eine 19-Jährige bumst und seine Trashhaftigkeit ganz gut erfasst hat, vorausgesetzt, er hat sie gut erfasst. Und das ist nämlich genau der Gedanke, den ich mir ganz lange gemacht habe. Es gab nämlich bei Let's Dance, weil Laura da mit hat, und natürlich war Michael Wendler im Publikum, wurde er zwischendurch gefragt, wie es ihm denn so bisher gefällt. Und auf der exakt anderen Seite dieses Publikums, ist wie so ein Amphitheater aufgebaut, war Oliver Pocher zufällig, der übrigens auch ein Instagram-Filter erfunden hat, wo man aussehen kann wie Michael Wendler mit Bart und Sonnenbrille und so scheiß gegelten Haaren. Bei Pocher steht dann da drüber. Also das ist alles schon ganz, ganz intelligent gemacht. Und dann haben die sich so gegenseitig angebieft, aber so ganz schlecht geschauspielert, einfach nur um Werbung zu machen für diese Live-Show, die kam. Und ich habe mir das so angeguckt.
Die trinken doch einfach ein Bier hinterher und sind Best Buddies, oder nicht?
Wenn ja,
und verdienen beide ganz viel Geld
damit. Respekt, dann ist es so das Verona Feldbusch-Ding, ne? Wo man so auch damals, die sich immer dümmer gestellt hat, als sie ist, weil sie halt genau wusste, das ist das, was die Leute sehen wollen. Aber bei Oliver Pocher bin ich mir ganz sicher. Der
ist so wie Wrestling.
Ja, es ist wie Wrestling, aber ich glaube, Michael Wendler schneit das nicht. Der ist super dumm. Michael Wendler ist richtig dumm. Das ist ein dummer Mensch. Und das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Es gibt halt dumme Menschen. Aber ich habe das Gefühl, der läuft da immer so durch diese Boulevardmühle durch und schneidet es einfach nicht.
Also, darf ich mal deine Frage beantworten? Du hast auf jeden Fall
eine zu starke Meinung
zu Michael Wendler.
Ja.
Denn ich finde, so what? Aber interessanterweise, du hast mir davon erzählt, hast mir dieses Video gezeigt. Kurz darauf, weil ich, das ist ja dieses Phänomen, dass du, wenn du irgendwas kennst, siehst du es überall.
Mhm.
Wenn du darauf achtest. habe ich dann diese Nachricht mit dem Pocher-Wendler-Beef gesehen. Dass es sich auch noch auf dieses Video bezieht, wusste ich natürlich nicht.
Ich glaube, damals hat es seinen Anfang genommen und dann ging das ja ein paar Wochen weiter.
Aber das habe ich dann so vor diesem Filter, dass ich ihn durch dich überhaupt zum ersten Mal kennengelernt habe, einfach so zur Kenntnis genommen, dass ich das sinnvoll fand, dass Pocher darauf geht, weil das genau Pochers Kragenweite ist sozusagen. Der macht einfach richtig, Pocher ist einfach clever, weil der weiß, dass er in dem Bereich, also der sozusagen enfant terrible für diese ganzen Zombies, die sich eventuell gegen Pocher anschauen.
Ja, das stimmt. Und immer noch, nach, also muss ja, man auch eigentlich seinen Respekt
genau,
sagen.
Genau, nach so vielen Jahren schafft er das. Und der hat mal mit Harald Schmidt zusammen eine Talkshow gehabt, war furchtbar, aber er hat es geschafft.
Aber ich glaube, das mochte Harald Schmidt auch nicht gern.
Ich weiß nicht, was Pocher für ein Mensch sein muss. Aber ist auch wurscht. Michael Wendler, vielleicht sind die, vielleicht könnten sie sich einfach austauschen. So.
Kann auch sein, dass es ein groß angelegter Coup ist. Dann Chapeau, da haben sie es gut gemacht. Aber ich habe den Eindruck, dass Pocher das komplett durchschaut
und alles steuert
und Wendler da nur mitläuft und einfach nur reagiert.
Wendler profitiert ja auch davon.
Komplett.
Das ist ein Win-Win.
Vielleicht
ist Pocher einfach ein super guter Mensch.
Ich denke, oh Gott, der arme dumme Wendler.
Er macht den Zuschauer glücklich, er macht sich reich, er macht sein Gegenüber reich. Ja. Alles ist gut, haben gewonnen. Niemand hat verloren, keiner hat Schaden genommen dadurch. Ja,
kann sein.
Es ist eine harmlose Veranstaltung und du weißt so viel darüber.
Ja.
Wie kann das sein?
Ich weiß es nicht. Ich folge sowohl Michael Wendler als auch Laura Müller bei Instagram. Ich gucke mir nicht alles an, aber ich kriege da durchaus das ein oder andere mit. Und das ist so geil, weil die jeden zweiten Tag ein Foto von sich gegenseitig posten, wo immer ganz in Caps Lock steht, ich liebe dich, mein Schatz, du Liebe meines Lebens, der eine Mensch, ich habe das Glück gehabt, ihn finden zu können. Und so.
Der Wendler.
Der Wendler.
Nennt er sich eigentlich selber der Wendler oder wo kommt der Wendler, dieses mit dem bestimmten Artikel her?
Ich kann mir vorstellen, dass es vom Dschungelcamp kommt, vielleicht ist es schon viel älter, das kann sein.
Das ist der Wendler.
Das ist einfach der Wendler. Ja, ich habe eine sehr starke Meinung zu Michael Wendler und mir ist völlig bewusst, das ist mein Guilty Pleasure, obwohl ich gar kein Pleasure davon habe. Das ist eigentlich das Problem. Es ist nur Guilty. Es ist nur Guilty und es tut mir mehr weh, als dass es mir hilft.
Guilty Pleasure ist ja einfach leider geil.
Genau.
Es ist also nur leider.
Genau. Es ist nur leider. Leider Michael Wendler und irgendwie habe ich nichts Positives davon. Und das ist nämlich genau das.
Und jetzt hast du auch noch unsere ganzen Podcast-Zuhörer damit.
Aber weil mich das so beschäftigt, weil mir das nämlich aufgefallen ist.
Benutzt uns alle als Ventil.
Weil mir das nämlich so aufgefallen ist. Deswegen ja eine zu starke Meinung. Es stört mich ja selbst. Ja. Und ich krieg's mit.
Ich verstehe das alles.
Dass das unangemessen ist.
Ja.
Für Menschen mit IQ über 100. Und naja.
Alles klar.
Ja, ich habe mich richtig in Rage geredet.
Aber es ist von deiner Seele runter.
Ja, ist das jetzt, heißt die Folge jetzt alles über den Wendler? So Clickbaiting oder noch besseres Clickbaiting möglicherweise, nichts über den Coronavirus. Nichts über Corona. I don't know, ich höre mir das nochmal an. Wenn du Vorschläge hast, sag mal Bescheid. Eine Sache, die mir auch nochmal aufgefallen ist, die können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken. Vielleicht ist es auch ein abendfüllendes Thema. Stichwort Serviervorschläge.
Ja, habe ich viel zu sagen.
Ah, ich hab das erwartet. Ich möchte ganz kurz einmal vorweg schicken, bevor ich dich in deinen wahrscheinlich langen Monolog schicke.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der Monolog, ich glaube, es wäre ein Gespräch.
Gerne auch das, aber ich möchte ganz kurz den Anlass, warum ich das aufgeschrieben habe, sagen. Es gibt zwei Gründe. Erstens, weil ich schon vor langer Zeit, du hast mir früher immer, ich sag mal, so Running Gag-mäßig empfohlen, wenn ich auf ein Festival gefahren bin und ich dich gefragt habe, was soll ich mitnehmen, was hast du immer gesagt?
Löffel und Tomatenmark.
Tomatenmark, genau. Und wenn man sich Tomatenmark anguckt, meistens ja in diesen Quetschpackungen, sind da halt immer so komplette Tomaten abgebildet und vielleicht noch so ein grünes Salatblatt oder so, und dann steht daneben Serviervorschlag, wo ich mir denke, wie soll man das hinbekommen?
Also sollst du kleinen Klecks Tomatenmark auf den Tisch packen und dann die Tomate draufbatschen.
Das ist der Serviervorschlag, also, wie man Tomatenmark benutzt.
Und,
warte kurz, das möchte ich noch ganz kurz abschließen. Ich habe es auch sogar fotografiert, falls du dir das nicht gut vorstellen kannst, aber ich versuche es bildlich zu beschreiben. Miracoli. Wir haben, glaube ich, schon mal über Miracoli gesprochen. Der Serviervorschlag von Miracoli sieht so aus, dass auf der Packung ein Teller fertig gekochtes Miracoli ist und drumherum, rund um diesen runden Teller, liegen Tomatenstücke und Salatscheiben auf dem Tisch sozusagen. Ja. Und da steht neben Serviervorschlag.
Ja, okay.
Warum soll man denn Tomaten auf den Tisch legen?
Nein.
So soll man, wenn man etwas serviert, dann ist es doch, dass man das vorschlägt, dass es so angerichtet wird.
Das ist doch ganz easy. Der Hintergrund ist ein Verbraucherschutzhintergrund gegen Etikettenschwindel.
Hm?
Es gab wohl offenbar Verpackungen, die ihre Produkte so inszeniert haben, dass es vollkommen unrealistisch ist. Und weil du nicht etwas verkaufen darfst, was irgendwie sich so, was so aussieht, wie es nicht ist, muss gesagt werden, entweder du bildest dein scheiß Produkt ab oder du sagst, folgendes ist ein Serviervorschlag. Das bedeutet, du kannst dein Produkt irgendwie präsentieren und dann kannst du noch vorschlagen, was die Leute noch dazu tun könnten. In Wahrheit packen die aber die Tomaten nicht da drauf, weil sie vorschlagen, dass du Tomaten um deinen scheiß Teller legst, sondern weil sie beim Käufer suggerieren wollen, oh, ein tolles Gericht mit frischen Tomaten, köstlichem Basilikum und klein gehacktem Knoblauch.
Und wie passt das so dem Serviervorschlag auf den Tomatenmarkt?
Das ist einfach nur weird. Also das ist einfach nur, also da ist es sozusagen völlig ad absurdum geführt. Ja, genau. Die Miracoli zeigt dir, guck mal, hier sind Zwiebeln und Basilikum und Tomaten und es ist alles frisch und italienisch und die Mama hat das in die Luft geworfen und durchgewirbelt. Aber eigentlich ist es nur gepresste Scheiße. Aber um das zu rechtfertigen, dass es auf der Packung ist, musst du diesen Hinweis Serviervorschlag drauf machen. Das ist einfach nur so eine Art Feigenblatt. Ja. Aber trotzdem ist dieses ganze Thema, wie inszenierst du das, geht ja auch in die andere Richtung. Ich frage mich immer bei diesen Imbissen, wenn die da diesen, wenn du diese Karten hast, mhm, mit diesen Standardbildern von dem Essen, die einfach aussehen, als hättest du Kotze mit irgendwie Glitzer-Gloss-Lack überzogen. Das glänzt immer so, gerade bei diesen ganzen Asiaten. Da ist auf den Bildern immer so eine Glänzschicht auf den Gerichten drauf.
Weil wahrscheinlich so viel Fett schon hochgedampft ist.
So widerlich aussieht. Ich denke, schreib doch einfach hin und lass das Bild weg. Es wird viel besser. Und demgegenüber hast du dann sowas wie McDonald's, wo sie irgendwie die drei Gurkenstücke an den Rand machen und dann noch, und das ist ja diese ganze Lebensmittelfotografie-Sachen, das kannst du ja alles nicht essen, das
genau. Ist
ja alles überzogen mit irgendwelchen Chemikalien.
Und vor allem, Fun Fact, alle McDonald's-Burger, die du fotografiert siehst, sind kalt, die sind nicht zubereitet.
Ja, natürlich nicht, das sind im Prinzip Attrappen, die irgendwie...
Und vielleicht ist das der Fehler von den Asiaten und diesen Imbissen, dass die einfach wirklich das Essen fotografieren, was sie gerade zubereitet haben, mit schlechtem Licht.
Es gibt Ausnahmen, es gibt tatsächlich Sachen, das habe ich noch nicht gesagt, gerade irgendwo, da war es eine realistische Abbildung des Essens und es war gut. Und zwar nicht im Sinne von, es sah köstlich aus, sondern irgendwie hast du das Gefühl, ah, das kriege ich super, da habe ich auch Bock drauf gerade.
Ja.
Aber eigentlich ist es genau diese Grenzwelt zwischen völlig überzogener McDonald's-Fotografie und ich habe Kotze an die Wand geworfen und mit einem krassen Blitz mitten in der Nacht besoffen das fotografiert und jetzt packe ich das
auf meine Genau, so sieht's aus. Mit drei Uso zu viel und dann noch nachts mit zu viel Blitz und zu langer Belichtungszeit. Ja, genau. Oh, ich muss noch was machen für den Laden.
Und dann auch diese Karten, wo du offensichtlich siehst, dass es nicht von dem Laden ist, sondern dass es so eine Karte ist, die du kaufen kannst, als Eisladen zum Beispiel.
Ja.
Die kaufen einfach diese fertigen Karten
ein. Wo das Pinocchio-Eis immer gleich aussieht, egal wo du gerade in welchem Laden bist.
Ja, so ist das.
Meistens eher dörflich und ländlich gelegen. Okay, aber hast du noch mehr zu Serviervorschlägen zu sagen? Weil ich finde, das ist, ich glaube, da könnte man sich irgendwie länger
damit
beschäftigen.
Ja, ein weiterer Aspekt, den ich habe, ist... meine Oma hatte so einen roten Rezeptekasten.
Kasten,
wo Karteikarten drin waren.
Ja.
Und all diese Rezepte aus der Zeit meiner Oma, also ich sag mal so 50er Jahre oder was, da ist die Dekoration immer so ein Petersilien-Ding. Das ist halt immer, da hast du
diesen dicken
Schweinebraten.
Ja.
Es gibt ja krause und glatte, diese krause Petersilie ist da immer drauf gemacht. Und vielleicht noch mal eine halbe Tomatenscheibe, die auf dem Kopf liegt. Auf diesen dicken, rustikalen Holzbrettern gemacht. Und das ist, Petersilie hat für mich nur den Zweck, für Omas ein Serviervorschlag zu sein.
Ja, ich finde Petersilie auch völlig überbewertet.
Ist schon ganz geil, aber irgendwie weiß ich, ich wüsste nicht, wozu ich die benutze. Also außer zu Kartoffeln kenne ich das ja von meiner Oma. Kartoffeln mit Petersilienkartoffeln.
Genau, zum Anrichten, zum Aufhübschen.
Der Geschmack ist schon nicht, ist schon besonders, aber...
Das ist wie, wenn du so einen selbst zusammengestellten Blumenstrauß kaufst und dazu halt noch so Gestrüpp.
Was das
so,
Grün, das, wie genau, heißt das?
Hat so Suppengrün.
Nicht Suppengrün, aber es hat so ein...
Blattgrün. Goldblatt.
Goldblatt.
Blattgold. Ich weiß, was du meinst, ich weiß aber auch nicht gerade, wie es heißt. Das, was ihr hier gerade irgendwie an Flüssigkeiten hört,
die ist der alte Senator.
Ist der alte Senator.
Wir haben ihn vor eingangs ausführlich beschrieben.
Und den gucken wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Möchte ich mal ganz kurz sagen. Okay, cool. Das wusste ich gar nicht, dass wir so viel doch über Serviervorschläge reden können. Aber wir können. Wir können.
Wir können einiges. Wir haben Qualitäten, da schlackern andere mit den Zehennägeln.
Hast du noch irgendwie irgendwas, was dich stark beschäftigt hat
in
letzter Zeit? Ansonsten, ich hätte noch mal ein Thema, was mir persönlich am Herzen liegt. Aber ich habe jetzt schon so viel vorgeprescht.
Du könntest dir was aussuchen oder dein Thema nehmen. Wir können es auch als Teaser für eine der nächsten Folgen haben. Ich habe noch die Themen Einschlafen, Bewertungsportale Handwerker, Kindergeburtstag, Essen und Spiele, Christkind, Boxspringen, Betten und Beerdigung.
Habe ich eine ganz klare Tendenz, so ganz spontan, mit den Kindergeburtstagen, Essen. Mhm.
Vielleicht ist dein emotionales Thema einfach wichtiger.
Nein, es ist eher
benennen.
Das kann ich noch ganz am Ende machen. Ich will noch mal ganz kurz nämlich einen ganz, ganz wichtigen Serientipp loswerden, der mir sehr am Herzen liegt. Wirklich sehr am Herzen liegt. Aber gerne möchte ich gerne erst über Kindergeburtstage und Geburtstagsessen
reden. Ich weiß nicht mehr genau, das ist dann das Problem, wenn es so lange her ist. Es hat mich ja was bewogen, als ich das eingetippt habe. Gedanke. Ich könnte jetzt einfach spontan losbrabbeln zu Kindergeburtstagen und Essen, aber das wäre, glaube ich, nicht das, was ich eigentlich in Mind hatte.
Aber das, was du in Mind hattest, hast du nicht mehr in Mind. Deswegen brabbel doch einfach los.
Ich weiß nicht so genau, was soll man dazu sagen? Es gab halt einfach Hot Dogs und Würstchen oder so eine Scheiße.
Okay, stopp. Okay, dann möchte ich es sortieren. Erstens. Kindergeburtstage, deine eigenen früher. Ich glaube, das ist so das fast Interessantere. So eigene Erfahrung, Kindergeburtstagen. Hast du jetzt zum Beispiel, wenn ich dich jetzt an Kindergeburtstag so erinnere, hast du da irgendwie eine Geschichte, die dir einfällt, irgendeine Besonderheit, irgendwas, was dir so von den Sinn kommt, was du gerne teilen möchtest?
Ganz viele. Mich beschäftigen da verschiedene Aspekte. Zum einen, dass es so eine krasse Konventionalisierung gab. Also das ist... dass Kindergeburtstage sich in vielen Dingen so geähnelt haben. Dass es zum Beispiel völlig klar war, dass es am Ende diese Tüten gab zum Mitnehmen.
Ja, so süße Tüten.
Und auch die sehr normierten Einladungskarten mit den Vordrucken, wo dann nur die Uhrzeit eingetragen war. Und entweder man das Karten von Alf oder den Simpsons oder was auch immer, eine Dinosaurier-Scheiße bekommen. Und dann stand halt irgendwie hinten drauf, ich lade dich ein, bitte komm am und bring gute Laune mit, dein und dann irgendwie das E.
Bring gute Laune mit war immer
furchtbar. PS. Das finde ich eigentlich scheiße. Ich finde beides eigentlich scheiße. Ich finde auch dieses mit den Tüten zum Ende zum Mitgeben, hier hast du noch was, weil damit du...
obwohl ja meistens Kindergeburtstage als Gast und Geburtstagskind, das hat ja keinen großen Unterschied gemacht, immer schon ein besonderer Tag war, was generell der Konsum von Süßigkeiten und süßen Getränken anging. Man hat immer schon Cola gekriegt und Mauam und all den ganzen Kram.
Richtig.
Und da hat man noch
was Süßes mitgekriegt. Trotzdem habe ich eigentlich eine positive Erinnerung und Einstellung an die meisten Kindergeburtstage, weil es ist schon immer eine aufregende, besondere Situation. Du hattest diese Erwartung, dass irgendwas passiert. Meistens waren es auch geile Sachen, nur das geile Schnitzeljagden oder Rallyes oder sonst wie, weiß ich nicht. Und dann hatten das immer diese mehreren Teile. Ankommen und irgendwie Kuchen essen meistens. Mhm. Dann irgendeine große Aktivität. Manchmal hat man auch einfach echt geile Sachen gemacht, weil sich die Eltern irgendwas Fettes ausgedacht haben.
Mal ganz kurz, kannst du mal so ein paar Sachen sagen?
Wirklich Rallyes immer richtig geil.
Durch die Stadt oder durch die Nachbarschaft sozusagen.
So mit
Pfeilen auf dem Boden und dann da lang, ja.
Und auch diese ganzen so Aufgaben, die man hatte, so Spiele, wo man dann irgendwie verschiedene Stationen hatte oder so, gerade die draußen Sachen im Garten.
Oh, ich kann mich ganz kurz daran erinnern, dass wir mal eine Rallye hatten, wo offensichtlich der große Bruder des Geburtstagskindes dafür verantwortlich gewesen ist, diese Rallye zu veranstalten mit so Rätseln und halt auch so Kreidefeilen auf dem Boden.
Kreidefeile waren immer geil.
Die haben offensichtlich so spät erst dann angefangen, dass wir die irgendwann eingeholt haben. Dass wir so aus der Entfernung sahen, wie der große Bruder mit einem Freund zusammen so auf dem Fahrrad so abgestiegen ist und gerade so ein Pfeil auf dem Boden gemacht hat. Und dann war eigentlich die Rallye auch vorbei. Ja, oder ich glaube, wir haben noch gewartet. Das war enttäuschend. Ja, es war ein bisschen blöd, aber irgendwie auch lustig. Rallyes, Entschuldigung, ich habe nicht ganz mitbekommen. Was hast du noch gesagt?
Rallyes? Naja, also es gab alle möglichen irgendwie Aktivitäten und es war halt immer irgendwie so ein großes Ding, war was mit Sport oder es war immer aufregend, weil man irgendwie nicht wusste, was passiert. Mhm. Und oder man hat halt so Ausflüge gemacht, einfach mal kegeln oder keine Ahnung.
Im Kino, im Schwimmbad.
Ja, aber das kam dann immer erst später. Das waren nämlich die etwas blöderen Geburtstage, wenn es dann Richtung Pubertät ging, dann ist man ins Kino gegangen, weil das cool war. Und dann hat man halt einfach einen blöden Film geguckt und das war's. Und vorher hat man halt irgendwelche geilen, aufregenden Sachen erlebt und gemacht und gestaltet Wettkämpfe gemacht oder weiß ich nicht.
Olympiaden.
Und dann kam man zurück nach Hause, wo dann natürlich die Mama irgendwas abendessenmäßig vorbereitet
oder
hatte.
Oder der Papa.
Hotdog oder so. Das war eigentlich immer die Mama, weil wir lebten in einer Generation, in der die Rollenverteilung noch irgendwie scheiße war. Und danach, und das war eigentlich immer mein Favorite, nach diesem krassen Tag mit den ganzen Erlebnissen kam dann das freie Spielen nach dem Abendessen, wo dann irgendwie noch mit den Geschenken gespielt wurde oder irgendwie getobt wurde oder alle Kuscheltiere durch die Gegend geworfen wurden und dann ging es nur um die Frage, wer wird als Erster und als Letzter abgeholt. Und dann kamen nach und nach die Eltern an und manchmal hatte man das Glück, noch lange bleiben zu können. Und, ja, dann
gab es diese neuen Spielsachen zu spielen, genau. die das Geburtstagskind bekommen hat.
Und es war immer, man hatte sozusagen für jedes Kind war der eigene Geburtstag so krass und als Gast beim Geburtstag war man irgendwie ein bisschen Teil dessen. Und man gehört auch zu so einem auserwählten Kreis, eingeladen zu sein. Und man wusste das lange im Voraus und hat man ein Geschenk mitgebracht. Und es ist eigentlich super gut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es alles ganz schrecklich ist mit Erwartungen und Enttäuschung und übertriebenen Eltern, aber ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt.
Also es steht und fällt eigentlich nicht mit den Freunden, sondern mit den Eltern, die Freunde. Also die organisieren es ja zu 100%.
Und natürlich auch die Gruppe.
Ja.
Und wenn du so eine Crew hast mit Leuten, die du geil findest und einer feiert Geburtstag, dann ist es sowieso immer, dann feiert man sich auch als Gruppe so ein bisschen.
Ja.
Und dann gibt es noch den einen komischen Freund, den das Kind von außerhalb der Schule kennt, der schüchtern in der Ecke sitzt und dabei sein muss.
Ich erinnere mich, dass ich mit, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, 2010 muss das gewesen sein. Also war ich 24, also es war mein 24. Geburtstag. Da war ich gerade in der Ausbildung zum Krankenpfleger und meine damalige Freundin wohnte im Schwesternwohnheim. Und das Schwesternwohnheim bestand aus einem langen Flur mit einer großen Gemeinschaftsküche. Und ich hatte mir als Geburtstagsparty gewünscht, einen Kindergeburtstag. Und dann hat meine damalige Freundin gesagt, alles klar, bleib mal hier im Zimmer, wir organisieren das. Ich habe das schon so weit vorbereitet, wir müssen nur noch schmücken und so. Und ich habe mich dann in diesem Wohnheimzimmer so zurückgezogen und dachte mir, okay, cool, das wird richtig geil, das machen wir. Ich bin voll pumped, ich habe Bock irgendwie, ich habe Geburtstag und alle Leute sind da, die ich mag, irgendwie aus der Ausbildung. Das wird toll, wir machen Kindergeburtstag mit Topfschlagen und so, das wird super. Und dann passierte nichts eine Stunde lang. Dann passierte nichts eine zweite Stunde lang. Da habe ich mal, ich glaube, vom Handy auf Handy angerufen, wenige Meter weiter. Und dann hörte ich nur, ja, wir sind gleich fertig. Und okay, was haben die denn da krasses aufgefahren? Und dann wurde ich so nach 2,5 Stunden rausgeholt aus diesem Zimmer. Und ja, es gab ein paar Luftschlangen, es gab so ein paar Girlanden, irgendwelche. Es gab einen Kuchen, der aber nicht frisch gebacken war, sondern schon mitgebracht wurde von jemand anderem. Es waren schon ziemlich viele Leute da, die auch schon ziemlich betrunken waren. Und vor allem haben die den haben den Großteil der Zeit, während ich darauf gewartet habe, dass meine eigene Party vorbereitet wird, während ich Geburtstag hatte, sich in dieser Wohnheimküche das Hirn rausgekifft. Die haben die ganze Zeit da gekifft und nichts gemacht, weil die so bekifft waren. Und ich habe da so völlig aufgeregt gewartet, so alleine. Die anderen hatten ihren den Spaß.
Was hast du denn gemacht, die 2,5 Stunden?
Ich habe wahrscheinlich irgendwie Two and a Half Man geguckt damals. Und weiß ich nicht, gebadet vielleicht. Irgendwas, um die Zeit rumzukriegen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, jetzt geht's gleich los. Jetzt wird's gleich losgehen.
Das war toll.
Ja, das war
Kannst du deine Enttäuschung verbergen?
Ja, konnte ich, weil ich mich dann gefreut habe, dass es dann nicht losging. Und dann gab es tatsächlich Topfschlagen, haben wir Sackhüpfen gemacht und Eierlaufen, so diese ganzen klassischen Kindergeburtstagsspiele.
Das stimmt. Das ist irgendwie.
Aber alle waren so in ihrem Feierpegel schon so 5 Schritte weiter als ich, weil die halt schon seit 2 Stunden zusammensaßen.
Das, was ich eben im Kopf hatte, waren die Grundschulgeburtstage, die ich so detailliert geschildert habe. Aber das ist eigentlich, Topfschlagen und so, ein elektrischer Bonbon hat man auch immer gespielt.
Was ist das?
Das ist das, wo ganz viele Süßigkeiten liegen und einer ist der elektrische Und einer geht raus und die anderen einigen sich auf den elektrischen und darf man sich so viele wegnehmen, bis man den elektrischen hat. Wenn man den elektrischen macht, schreien alle.
Das kenne ich nicht.
Und wenn du richtig Pech hattest, hast du als erstes den elektrischen.
Hast du gar keine Sicherheit.
Nur an den durftest du dann nehmen. Furchtbar. Ja. Eigentlich ein total schlimmes, dummes Spiel. Und in der Zeit nach, als es dann so eher Richtung weiter für eine Schule ging, war das dann mit dem Mord im Dunkeln und so weiter.
Ja.
Und das war eigentlich immer das, was dann am Ende gespielt wurde.
Der Plumpsack geht um. Hatte ich so einen Schiss
früher. Hab ich nur in der Schule gespielt, in der Grundschule. Ich weiß, diese kalten, großen Hallen, in denen man als ganz kleiner Mensch saß.
Und da, genau, im Kreis saß man so auf dem Boden, so nach vorne gebeugt. Und
übrigens ein Scheißspiel, weil immer nur zwei Leute was zu tun haben.
Aber alle sind da, während die anderen sind die ganze Zeit aufgeregt. Bis sie sich dann gejagt und gefangen haben. Dann kannst du kurz die Regeln erklären vom Plumpsack geht
um? Ja, einer ist der Plumpsack-Umgeher und die anderen sitzen im Kreis und der Plumpsack-Umgeher hat einen Plumpsack in der Hand. Und dann singen alle Kinder, der Plumpsack geht um, wer sich umdreht oder nach, der bekommt eins auf den Sack oder weiß ich nicht.
Ich habe früher mal gedacht, das hieß
die Mucke voll gemacht.
Mit dem wird sofort Sex gemacht, aber das...
Den hätte man sich ja sofort umgesehen und gelacht. Das kann es nicht sein.
Wie das so ist, wenn mit jemandem Sex gemacht wird. Glaube, Hashtag Harvey Weinstein.
Ich glaube, 30 Jahre...
Geil übrigens, ganz kurz, auch eine wunderbare Nacht. Habe ich abgefeiert, als ich gehört habe, dass dieses dumme Schwein für den Rest seines verfickten Lebens in den Knast
geht. Man hat ja das dem amerikanischen Justizsystem gar nicht zugetraut.
Nicht zugetraut, nee. Da hätte man wirklich gedacht, gerade unter Trump, dass der irgendwie noch versucht,
ja, irgendwie zu intervenieren. Ja, ich glaube, die Öffentlichkeit war zu groß. Ja. So, beim Plumpser geht man dann einfach im Kreis um diese Menschenmasse an Kindern herum, die hinter dem Rücken die Hände so zu einer Schaufel formen und willkürlich oder auch nicht willkürlich bei irgendeiner Person wirft der Plumpsack werfende Mensch den Plumpsack empfangenden Menschen in die Hände. Und in dem Moment, wo der Plumpsack empfangende Mensch die in die Hände bekommt, weiß er erst, dass er der Plumpsack empfangende Mensch ist. Dann muss er aufstehen. Der Plumpsack werfende Mensch hat also einen Head Start vor dem Plumpsack empfangenden Menschen. Und dann wird der einmal um den Kreis gejagt. Und wer als erstes wieder auf dem freien Platz ist, hat gewonnen. Und wer verliert, muss den Plumpsack werfen.
Der ist dann der
Plumpsack. Das heißt, du musst einfach nur dir ein langsames Opfer suchen, es outrunnen und du bist safe.
Ja.
Ein völlig dummes, demütigendes Kackspiel, was einfach, es ist einfach nur schlimm. Es ist eins von diesen
Zeit
gefallenen, blöden, es ist
gibt's
so
das immer noch heutzutage? Eckenrechnen fand ich geil.
Ja?
Ja, das fand ich gut. Da war ich so mittelgut darin.
Niemand spielt mir den Plumpsack.
Ich gehörte nie zu den Besten, aber auch nicht zu den Schlechtesten.
Aber Eckenrechnen, da hast du eine Klasse von, was weiß ich, damals 26 Schülern.
Dann aber das war Gamification. Das war Gamification.
Ja, aber dann sind da vier Leute, so die rechnen.
Immer die Nach-
und 22 Leute sitzen da und gucken zu.
Ja.
Und machen in der Zeit nichts und lernen nichts und sind nicht
aktiv. Doch, man rechnet ja mit und man guckt, ob man noch schneller ist als die Leute, die irgendwie zuerst die Antwort wissen.
Ja, vielleicht ein bisschen, aber sie werden nicht so richtig aktiviert. Hm.
Bist du generell, bist du ein Gesellschaftsspieler? Bist du jemand, der sich irgendwie da so motivieren kann
und
ehrgeizig ist?
Auch? Ja, hallo? Hast du mal mit mir Gesellschaftsspiele gespielt?
Ich glaube nicht.
Ich kann meinen Ehrgeiz leider nicht herunterdrehen. Wenn ich anfange zu spielen, bin ich all in. Ich terrorisiere die Leute mit meinem Ehrgeiz. Ich kann nicht aus meiner Haut. Wir haben zusammen schon Spiele gespielt.
Ich hab
Ligretto zum Beispiel. Ich bin ein Monster in Ligretto.
Ist mir nicht negativ aufgefallen.
Wir haben aber Doppeln zusammen gespielt. Ich hab dich kaputt gemacht.
Vielleicht, weil ich auch relativ ehrgeizig bin. Außer wenn ich weiß, dass ich es nicht kann. Wie Schach oder... Ein paar Anflüte. Also, ist kein Gesellschaftsspiel, aber kann ich auch nicht gut.
Also gerade die auf Zeit gehen, da drehe ich durch.
Cool. Alles klar, Kindergeburtstage. Ich mochte Kindergeburtstage. Ich mochte auch die, wo du gerade sagtest, da war es nicht mehr so geil mit ins Kino gehen. Es war früher viel besonderer, ins Kino zu gehen als heutzutage.
Das stimmt schon.
Und ich auch weiß, irgendwie.
Ich habe Agent 00 mit Leslie Nielsen gesehen. Scheiße, das war echt ein blöder Geburtstag.
Ich habe an meinem Geburtstag war ich mal mit meiner Entourage in Dante's Peak. Das war auch scheiße. Dann sind wir zurückgegangen, also zum After Show Party. Das war nämlich genau der Tag im Mario 64 und dann habe ich aber einfach entschieden, wir gucken jetzt noch alle zusammen Twister, weil ich den Film so geil fand zu dem Zeitpunkt.
Auch ein Scheißfilm, oder?
Ich glaube, der ist auf jeden Fall besser als Dante's Peak.
Pierce Brosnan, da explodiert einfach nur ein Vulkan. Ne? Und am Anfang ist es so, oh Gott, es gibt Anzeigen, Leute gehen in eine warme Quelle und sterben, weil es zu heiß ist.
Aber später ist noch die Oma, die, weil irgendwie die Familie ist auf dem Boot und dann ist der See so heiß, dass das Paddel schmilzt. Das Boot schmilzt nicht, das ergibt auch keinen Sinn. Aber das Paddel ist weggeschmolzen und es wird immer heißer und heißer und es droht wahrscheinlich zu schmelzen. Dann geht nämlich die Oma geht rein in diese heiße Suppe und schiebt die raus und opfert sich somit und ist halt von bis hier verbrannt. Ja. Das weiß ich noch. Aber es ist kein guter Film. Das war meine Kindergeburtstage. Ich habe okay Kindergeburtstage gehabt. Ich mochte auch so ins Schwimmbad zu gehen mit so einer großen Menge von engen Freunden.
Ja, Schwimmbadgeburtstage fand ich allerdings auch cool. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie geil. Das war aufregend. Wieso gibt es diese Art von Aufregung nicht mehr? Wenn ich jetzt mit einer großen Anzahl von Leuten, die ich mag, ins Schwimmbad gehen würde, wäre es gar nicht aufregend. Null.
Ja, vielleicht, weil du es schon öfter mal erlebt hast.
Nee, das ist einfach das Ausprobieren von und wir blockieren die Rutsche und wir machen Stau und wir, und gucken mal, was hier noch ist und weiß ich nicht. Es ist einfach irgendwie geiler, ein Kind zu sein.
Ich glaube, was aber auch ganz, ganz wesentlich dabei war, zumindest wenn man das Geburtstagskind selber war, dass man halt genau weiß. Und das hat sich, muss ich sagen, auch nicht verändert, weil der letzte große Geburtstag, den ich gefeiert habe, war mein 30. Und da hatte ich ganz ähnliches Gefühl, dass dann und eigentlich im Alter noch viel mehr die Leute zusammenkommen, die man selber gut findet aus verschiedensten Kontexten und die dann potenziell dann irgendwie so aufeinandertreffen.
Ja.
Und dann hängt es halt von den Gruppen ab, ob die überhaupt interagieren oder ob sich diese Gruppen...
Du hast eine legendäre Spotify-Playlist für den Geburtstag gemacht.
Ja, die heißt 30. Folgt mir, Tim Lange, 30, Spotify. Könnt ihr folgen, ist öffentlich. Ist die beste Geburtstags-Playlist von Menschen, die Mitte der 80er geboren sind. Für Menschen, die Mitte der 80er geboren sind. Muss auch nicht der 30. sein. 40. ist auch gut. Oder der 34. zum Beispiel. Eignen sich auch ganz hervorragend. Okay, hast du noch was Abschließendes dazu?
Ja, ich wollte eben noch was sagen. Ich glaube, ich habe es vergessen. Mist. Geburtstage, Essen, 30. Nochmal feiern. I don't know. Egal.
Dann möchte ich gern an dieser Stelle...
mit deiner emotionalen Serien, bitte.
Genau, Serienempfehlung. Also, ich weiß nicht, du hast sie wahrscheinlich nicht geguckt. Ich habe die für mich persönlich, wichtiger Zusatz bei dem Satz, zweitbeste Netflix-Serie entdeckt. Also entdeckt ist auch nicht richtig, weil jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen ist und ich die erste damals schon geguckt habe. Ich habe vergessen, wie gut ich die Serie finde und die zweite ist so toll und die Serie heißt Sex Education.
Ja, hast du schon erzählt.
Sex Education ist so toll. Das ist so eine tolle Serie. Nach BoJack Horseman, die zweitbeste Netflix-Serie, also Netflix Exclusive, produced by whatever, ist Sex Education und insbesondere die zweite Staffel. Ich habe jetzt nochmal die erste angefangen zu gucken, weil ich viel vergessen hatte und die ist auch schon gut und da sehr gut und die zweite ist noch besser und die ist so toll, weil und das Interessante, kennst du Sex, hast du irgendwas davon gesehen?
Den Trailer habe ich gesehen und ich habe neben dir noch andere Empfehlungsstimmen gehört und der Trailer war nicht geeignet. Aber der Trailer war so, dass er mich zwar nicht für die Serie interessiert hat, ich aber auch den Eindruck hatte, dass der Trailer der Serie nicht gerecht wird.
Ich kenne den Trailer nicht. Ich weiß, ich glaube, ich kann
nachvollziehen. Ich habe der Serie den Trailer nicht übel genommen. Und er war auch nicht scheiße, er war nur so, dass er für sich genommen einfach so, ja, okay. Es ist halt so irgendwie so College und die Mutter ist halt irgendwie Sextherapeutin und das sind halt so Nerds und dann, boah. So war das.
Okay, für die Leute, die es gar nicht kennen und auch für dich ein bisschen, ganz kurz, die ganz grobe Geschichte ist, dass das spielt in Großbritannien, wichtig, auf Englisch gucken, wenn man es versteht, viel besser als auf Deutsch. Ich glaube, auf Deutsch ist es keine besonders gute Serie, auf Englisch ist sie fantastisch gut, weil auch die Schauspieler, der Cast so großartig ist. Die Hauptfigur hat eine Mutter, die sehr erfolgreiche Sex- und Liebestherapeutin ist, gespielt von einer Jane Anderson, die, weiß ich nicht, Mitte 50 ist und immer schöner wird, je älter sie wird, wenn man sie so mit Akte X-Zeiten vergleicht. Die ist viel attraktiver geworden noch, also ich weiß nicht, ob sie damals attraktiv war, aber...
Das fand ich damals auf jeden Fall nicht. Ich weiß, dass die irgendwie, weil die so ein so ein Ding für viele.
Genau, aber jetzt ist sie, jetzt ist sie einfach eine einfach wunderschöne, attraktive, in Würde alternde Frau. Und sieht wirklich fantastisch aus. Die ist seine Mutter und eine sehr erfolgreiche, berühmte Sextherapeutin und Liebestherapeutin. Und Otis, das ist die Hauptfigur, ihr Sohn ist in der Highschool oder im College und stellt fest, dass sehr viele seiner Mitschüler und Mitschülerinnen große Probleme also große sexuelle Probleme haben. Die sind alle so 15, 16, 17 Jahre alt und entdecken ihre Sexualität und es gibt an der Schule keinen vernünftigen Sexualkundeunterricht. Und dann findet er heraus, zusammen mit einer dann neu gewonnenen Freundin, dass es einen großen Bedarf gibt an Menschen, für Menschen, die Probleme haben und nicht wissen, mit wem sie darüber reden sollen. Und dann bietet er sich an, dann verdienen die Geld damit, bla 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 bla. Das ist nur so der große Plot. Das ist relativ schnell nicht mehr von großer Relevanz, weil das Wichtige und das Entscheidende und das Tolle und Herausragende an dieser Serie sind nämlich die ganzen Charaktere. Und wenn man diese Serie versucht, in einem Wort zu beschreiben, ist eigentlich das beste Wort divers, weil diese Serie wirklich jegliche Form von in ganz großen Anführungszeichen Randgruppen abbildet. Ist eine große Zahl von homosexuellen Menschen, von bisexuellen jungen Menschen, von Schwarzen. Asiatische Menschen gibt es nicht, oder kaum. Die sind etwas unterrepräsentiert. Ansonsten findet man eigentlich so Rollstuhlfahrer, kleinwüchsige, der ist gar nicht klein, der ist aber nur sehr klein. Fast kleinwüchsige Menschen, aber auf jeden Fall, es wird eine Welt dargestellt, in der das mit wenigen Ausnahmen ziemlich normal ist.
Wenn du nicht klein genug bist, um kleinwüchsig zu sein.
Das ist noch schlimmer, ne?
Ja, du hast nicht mal den Status.
Und,
das wird voll diskriminierend gerade.
Jeder einzelne dieser ganzen diversen Charaktere ist extrem ausgearbeitet im Verlauf der Serie, hat Charakter, hat Tiefgang, hat positive und negative Eigenschaften hat, ist nur sehr oberflächlich, sehr stereotyp. Das ist vielleicht auch das, was man so denkt, wenn man den Trailer sieht, kann ich mir vorstellen, dass einfach viele Stereotypen bedient werden. Aber wenn man sich mit der Serie beschäftigt und dem die Zeit gibt, das braucht auch gar nicht lang, weil es außerordentlich unterhaltsam ist, weil sehr witzige Dialoge, sehr gut geschrieben, sehr toll geschauspielert. Jane Anderson ist wirklich, wirklich toll. Die anderen aber auch alle. Dann merkt man halt, dass jeder. Also es wird so gezeigt, dass diese potenziell andersartigen Menschen einfach extrem normale Menschen mit normalen menschlichen Problemen sind, ja. Plus die Probleme, die einfach dadurch auskommen, dass man anders ist als der Konsens.
Also sie werden nicht einfach nur als funny Nerds dargestellt, sondern ja.
Genau, sein bester Freund Eric, ein schwarzer, schwuler Typ, der irgendwie schon mit 13 geoutet hat und eigentlich das total auslebt, aber zum Beispiel irgendwie den Fetisch hat, sich Frauenklamotten anzuziehen, den er sich dann doch nicht traut auszuleben, weil natürlich der Peer Pressure mit 16 extrem hoch ist und er doch irgendwie Angst hat, dann das Opfer zu sein. Und dann auch noch mit einer repressiven Familie versucht umzugehen. Das ist alles so toll gemacht und so wenig Zeigefinger. Vielleicht würdest du sagen, es ist nicht wenig Zeigefinger, aber viel weniger Zeigefinger, als er eigentlich sein müsste. Es ist so liebevoll, es ist lustig, es ist interessant. Man will bei den Charakteren dabei bleiben und es ist ganz, 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 ganz toll. Große Empfehlung. Was ich aber, und das jetzt kannst du auch gleich wieder was sagen, was mich sehr interessiert, ich habe das Gefühl, dass das ziemliches Armutszeugnis ist, im Jahr 2020 zu sagen, die Serie ist so toll, weil sie so divers ist. Weil mir ist aufgefallen, es gibt ja viele Serien, wo man, also aktuelle, moderne Serien, wo man so denkt, ja, da wird voll gut mit dem Thema Homosexualität umgegangen. Da wird voll gut mit dem Thema Behinderung umgegangen, weil da gibt es dann immer einen Charakter, der ist dann so und alle finden es normal und er verhält sich normal und das ist so ein Mensch. Und da ist es halt so geballt auf einen Haufen verschiedenste.
Ja, das ist genau das, wo ich gerade einhaken wollte. Das klingt nicht, also es kann ja alles toll sein und es kann auch diesen Zweck erfüllen, aber es klingt nicht realistisch.
Es ist überhaupt nicht realistisch, es ist null realistisch.
Und ich glaube, in anderen Serien ist das dann eher realistisch und ich mag das auch und ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Serien, die nicht sagen, oh, schwul und krasse Klischees und so, sondern einfach eine Figur ist halt schwul und das ist halt einfach so.
Ja, aber dann ist es das Thema der Serie, eine schwule Figur zu haben.
Zum Beispiel, und da gibt es inzwischen, glaube ich, sehr viele gute Beispiele, die aktuelle Star Trek-Serie Discovery hat halt einfach zum ersten Mal eine schwule Hauptfigur. und die hat einfach eine Beziehung und die wird einfach genauso dargestellt wie andere Beziehungen in anderen Serien auch. Es ist aber nicht das Thema, dass das jetzt eine schwule Beziehung ist. Es gibt ganz hin und wieder mal einen Kommentar irgendwie, aber es ist total natürlich gemacht.
Es ist aber einfach so. Aber es ist nur die eine?
Es ist nur die eine. Es gibt sozusagen nur eine. Nee, ich glaube, es gibt tatsächlich auch, ist auch egal. Es gibt, glaube ich, noch Andeutungen über andere homosexuelle Geschehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so auf dem Präsentierteller, sondern du merkst es nicht. Es ist genauso, wie es bei Star Trek häufig weibliche Figuren gibt. Und daran erkennt man das, finde ich, immer. Bei denen man keinen Unterschied merken würde, wenn sie eine männliche Rolle wären.
Ja.
Sonst ist es halt immer so, oh, die ist tough für eine Frau. So,
Und das
ist halt nicht so, sondern es gibt da einen Offizier und die ist halt eine Frau. Aber wenn die ein Mann wäre, wäre die Rolle 0% anders. Du könntest sie mit einem Mann besetzen, es wäre kein Unterschied.
Ja.
Und diese schwule Beziehung könntest du auch heterosexuell machen und es wäre kein Unterschied.
Ja.
Und das, finde ich, ist eigentlich genau der richtige Umgang damit. Und davon gibt es, finde ich, immer mehr Serien,
die aber immer noch solche irgendwie Dinge nicht machen. Genug, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten nämlich offenbar macht es Star Trek Discovery besser.
Also bei Picard, der anderen neuen aktuellen Star Trek Serie, fällt es mir, ich mag beide Serien als Star Trek Serie nicht besonders gerne, aber bei Picard fällt es mir auch positiv auf. Da hast du zum Beispiel eigentlich, also auffällig viele Frauenrollen, aber nur auffällig, weil es sonst nicht so ist. Und zwar auffällig viele Frauenrollen in entscheidenden Positionen und zwar nicht so, also zum einen in Führungspositionen, aber vor allen Dingen auch in Antagonistenpositionen. Und zwar ganz selbstverständlich. Das sind halt einfach die Bösewichte, aber das sind halt Frauen. So, aber ohne, dass es Frauenbösewichte sind.
Verstehe.
Und das gefällt mir sehr gut. Und da habe ich den Eindruck, dass das eigentlich inzwischen mehr Serien und auch Videospiele irgendwie hinkriegen, solche Rollen zu zeichnen, realistisch. Und aber nicht als auch Stereotyp oder Klischee.
Okay. Aber ich möchte trotzdem dir mal sehr empfehlen, dir
Sex Education anzugucken. Ich habe da gar nichts gegen, das zu gucken.
Ich kann mir vorstellen, dass deine liebe Frau das auch gerne gucken möchte. Und es gibt eine Folge, oder das ist eigentlich eine Storyline, die sich über mehrere Folgen zieht, aber so am Ende richtig schön aufgelöst wird. Da wird in der zweiten Staffel eine junge, wenn du die so oberflächlich kennenlernst, dann denkst du so, ah, das ist so dieses typische Highschool-Fick-Dummchen und die ist nicht besonders klug und das wird sie auch nicht mehr über die ganze Serie, aber das gibt ja auch einfach Menschen, die nicht so klug sind. Und die wird in der zweiten Staffel, wird sie im Bus von so einem Exhibitionisten angewichst, angegisst. Ja. Also so auf die Jeans, so an die Seite. Und dann steigt sie auf den Bus aus und erzählt es ihrer besten Freundin, die auch eine der Hauptfiguren ist und meint, ja, boah, da war wieder so einer, ach, naja, gut, lass jetzt mal deinen Geburtstag feiern, du hast heute Geburtstag. Und die andere ist halt Maeve, das ist die weibliche Hauptfigur, auch ganz, ganz toll. Und die sagt halt, Alter, du wurdest gerade sexuell belästigt, wir gehen jetzt zur Polizei. Ach komm, wir müssen doch nicht zur Polizei gehen, der hat das irgendwie jetzt so gewollt und so, wie wahrscheinlich ganz viele Leute reagieren würden und vor allem, wie ja so typisch amerikanische Serien auch mit sowas umgehen würden. Das wäre ja vor 10, 15 Jahren in so American Pie-mäßigen Komödien noch ein ganz normaler Witz gewesen, der völlig übergangen worden wäre. Und das fand ich so selbstentlarvend für mich, wo ich nicht großartig drüber gestolpert wäre.
Ja, ja.
Wenn man sowas in so einem Film sieht und da wird eine Frau im Bus einfach von einem fremden Mann angewichst, dann denkt man sich, und sie sagt noch irgendwie einen lustigen Spruch und dann geht so die Story weiter,
also
dann,
glaube,
dann bleibt man nicht dabei
hängen. Wenn du das in echt erlebt hättest, wäre es anders.
Ja, das meine ich, genau das meine ich. Wenn man das halt im Film sieht und das ist ja ganz wesentlich irgendwie für die Bildung des eigenen Werte- und Moralsystems, was man so für Medien konsumiert, so während man aufwächst. Und du und ich und die Generation davor noch viel, viel mehr sind ja einfach damit aufgewachsen, dass es völlig normal ist, dass Frauen eine andere Rolle spielen als Männer.
Ja.
Ganz typische Frauenrollen, ganz typische Männerrollen. Das hat sich im Laufe dieser vielen Jahre aufgeweicht und das ist sehr gut und sehr schön.
Ja.
Aber trotzdem ist es bei mir immer noch so tief drin, wenn ich jetzt eine Komödie sehen würde mit Adam Sandler und da wird eine Frau, die Hauptfigur wird im Bus angewichst und die sagt, da hat mich jemand angewichst und dann sagt Adam Sandler, oh Gott sei Dank ist es nicht in die Haare gegangen und danach gehen sie irgendwie Riesenrad fahren und die Story geht weiter, dann stolperst du nicht darüber, weil du denkst, oh, wurde da angewichst, ist egal, mal gucken, was im Riesenrad passiert.
Und bleibt, was die wieder angewichst.
von Adam Sandler. Ja. Und da, und das ist das Geniale daran. In dieser Serie passiert das, es wird so reagiert, ja, wie in diesen Serien. Und dann ist da halt diese eine Figur, Maeve, die sagt, wir gehen jetzt zur Polizei und sagt, warum gehen, warum denn? Was für ein Quatsch. Und Maeve sagt, du, das geht so nicht, du kannst nicht im Bus angewichst werden. Und dann gehen sie zusammen zur Polizei. Und erst ist es eher so, ja, okay, sie will unbedingt, also meine Freundin, die Geburtstag hat, will unbedingt, dass ich jetzt zur Polizei gehe. Und versucht es immer noch auch von den Polizisten runterzuspielen. Und erst im Laufe fällt ihr auf, was ihr da eigentlich angetan wurde. Und es wird immer wieder aufgegriffen, immer wieder aufgegriffen. Es gipfelt irgendwann in einer ganz tollen Episode, die will. Die feministische Version von Breakfast Club ist. Und das ist so toll. So, so, so toll. Gänsehaut. Ich liebe diese Serie.
Ja, cool.
Die ist ganz fantastisch.
Also ich habe schon den Eindruck, dass wir in dem Bereich echt in einer krassen Zeit leben, weil sich gerade in den letzten Jahren wirklich extrem viel bewegt. Und wahrscheinlich würde jemand, der immer noch, weil es das krass gibt, diskriminiert wird, immer noch sagen, es gibt so viel zu tun und es ist so schlimm und es gibt immer noch so viel Ungerechtigkeit und das ist auch so.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, wir sind erstaunlich weit gekommen.
Weißt du?
Und ich finde, das muss man auch mal anerkennen. Ich finde zum Beispiel unfassbar, dass überhaupt jemals Demokratie entstanden ist. Wenn du ein Verständnis dafür hast, wie damals die Welt organisiert war und wie Macht organisiert war, dass Demokratie überhaupt entstehen kann, ist nahezu unmöglich. Und genauso ist es auch mit der Ungleichbehandlung der Geschlechter, dass ich finde, dass es erstaunlich ist, dass es inzwischen gelingt, dass die öffentliche Meinung, dass der Mainstream über Medien, dass solche Serien und so weiter, dass das möglich gemacht wird. Und es gibt immer Vorreiter, die sowas machen. Früher wäre das Star Trek gewesen, heute hängt Star Trek eher hinterher. Aber es gibt sozusagen immer Einzelne, die das so ein bisschen avantgardistisch, die dann belächelt werden. Und irgendwann kommt es im Mainstream an. Und inzwischen ist es nicht im Mainstream angekommen, dass jeder AfD-Honk das so verinnerlicht, weil die gucken auch nicht Serien wie Sex Education oder BoJack Horseman oder sonst was. Aber trotzdem, dass du und ich in einer Zeit groß wurden, wo wir nicht darüber gestolpert wurden, trotz unseres Hintergrunds, unserer Bildung und was auch immer wir sind, und es inzwischen als völlig richtig selbstverständlich wahrnehmen, ist auch eben sowas zu verdanken. Und das finde ich total positiv, dass das geht, dass diese gesellschaftliche Weiterentwicklung möglich ist und funktioniert ständig. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt sowas wie jetzt in der Kita bei meinen Kindern, dass halt so aus der jetzigen Sicht vorsintflutliche Geschlechterklischees krass weitergetragen werden.
Ja.
Dass Fußball halt kein Ding für Mädchen ist. Und Kinderbücher wandeln sich auch total. Da sieht man auch, dass das irgendwie aufgebrochen wird. Und so haben wir über Pepper Woods, haben wir, glaube ich, mal gesprochen. Ja. Aber das ist auch nicht unbedingt die Norm. Und ich habe aber das Gefühl, das bewegt sich dahin und die letzten Widerstände werden gebrochen und das ist halt auch die Wahl von Trump ist so eine Art Gegenaufbegehren, aber das hat halt, das kann halt
sich von nicht. Von Trump? Wie kommst du auf Trump?
Das ist halt die gleiche Geschichte, dass innerhalb der USA mit einem Präsidenten wie Obama die bestimmte Gegenkräfte mobilisiert werden, aber die Gegenkräfte sind weiß und alt und sterben aus. Das ist mein Gefühl. Also das heißt nicht, dass es nicht die Gefahr läuft, dass er jetzt, ich finde es sehr realistisch, dass er wiedergewählt wird. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, in vielen dieser Bereichen geht es doch in die richtige Richtung, weil die Leute anders sozialisiert sind, weil sie es irgendwie mitbekommen, weil es eine größere Offenheit gibt, weil es mehr Foren gibt, weil Nischen es einfacher haben zu flourishen.
Und so weiter und so fort. Das Gefühl habe ich ja auch und das ist ja auch alles eine gute Sache. Mist, ich wollte es eigentlich vorbereitet haben, weil du ja schon mal darüber gesprochen hast, wie viel besser die Welt geworden ist im Vergleich zu früher, wo man ja aktuell häufig das Gefühl hat, die Welt ist so schlecht wie nie zuvor, was ja natürlich Bullshit ist. Habe ich neulich einen Artikel in der Zeit gelesen, wo die Menschheitsgeschichte seitdem es die Menschheit überhaupt gibt, auf 100 Tage gerechnet waren und seit wie vielen Tagen es dann das und das gibt. Da ist es schon ganz, ganz, ganz auffällig, wie viel besser die Welt allein in den letzten 100 Jahren geworden ist. Ja. Ganz extreme Sprünge gemacht worden. Und ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast, und das ist auch alles eine positive und schöne Entwicklung. Das Problem nur, was ich persönlich damit habe, ist, wenn ich mir sowas angucke, wie Sex Education oder auch bei Fleabag ist es ja genauso, oder Marvelous Mrs. Maisel, ich gucke mir das an und denke mir, ja, natürlich ist es so, klar ist es so. Ich höre mir von Markus Wiebusch den Song Der Tag wird kommen an und guck mir das Video dazu an und denk, Ja, safe haben jetzt mittlerweile alle ein ganz normales, richtiges Verhältnis zu Homosexualität. Ja. Sind vernünftig, im vernünftigen Maße feministisch, und vernünftig meine ich wirklich dieses extrem normale Gleichberechtigtsein.
Ja.
Nicht zu doll in die eine oder andere Richtung, nicht doll dagegen, nicht doll, plötzlich müssen die Frauen führen. Einfach jeder Mensch ist gleich und jeder hat dieselbe Aufgabe und man guckt halt individuell, wie es aufgeteilt wird. Und wenn Frau mit Frau und Mann mit Mann und mit divers und irgendwas dazwischen, ist es alles okay, solange die Menschen glücklich sind und niemand anderem wehtun. Das ist für mich so grundlegend richtig und wahr, dass ich überhaupt gar nicht verstehen kann, wie Leute da irgendwas gegen haben können und warum. Es gibt einfach keine sinnvollen Gegenargumente dagegen.
Ja.
Und wenn ich...
Ich finde sogar von Argumenten in dem Fall zu sprechen irgendwie merkwürdig.
Aber es werden ja Argumente bemüht, um diese Thesen. Ja. Und übrigens, fick dich Xavier Naidoo, unabhängig davon, ganz generell, fick dich einfach.
Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, das ist diese StudiVZ-Gruppen, die Großartigkeit von
StudiVZ. Ja, da haben wir drüber gesprochen.
Ja. Die Gruppe gab, es gibt ein Haifischbecken für Xavier Naidoo. Damals wussten die Leute noch gar nicht, was er ist. Damals haben die nur für seine Musik gehatet.
Ja, ist doch ein dummer Aluhut-Wichser.
Ja.
Ganz schlimmer Typ.
Ich möchte übrigens an dieser Stelle nochmal zurücknehmen, verstanden, dass ich mal gesagt habe, fick dich Finn Kliman. Ich glaube, Finn Kliman ist eigentlich ein ganz guter Typ.
Das kannst du jetzt wirklich nicht sagen. Oh Gott, Benni.
Du
tust mir richtig, richtig, richtig weh gerade.
Habe ich recht gehabt?
Mit fick dich Finn Kliman? Ja. Natürlich. Nein, wahrscheinlich nicht, natürlich.
Das
Thema kann ich jetzt hier nicht im Podcast aufmachen, das ist peinlich.
Ich habe mich damals so unqualifiziert geäußert, weil ich nichts über ihn wusste. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich finde ihn zwar irgendwie, ist nicht mein Ding und ist unsympathisch, aber der macht viele coole Sachen. Der hat doch dieses geile Camp mit den, wo er so...
Das Klimasland.
Klimasland hat er, ja. Ist das nicht irgendwie ganz gut?
Ja, ist ganz gut. Ist ganz gut.
Ja, also?
Ich mag den nicht, weil meine Freundin den total attraktiv findet.
Ach so.
Und weil er scheiß Musik macht.
Ja, das ist nämlich so, das ist das, was du auch über, wie heißt der Typ, James Blunt gesagt hast, was wahrscheinlich auch für Ed Sheeran und all diese anderen gilt. Du denkst so, das sind diese ganzen Assi-Bubi-Scheißbacken, aber wenn du die dann hörst, wie sie reden, sind sie eigentlich ganz vernünftige Sachen, machen coole Aktionen, machen coole Projekte, setzen sich ein, machen was, gestalten was. Whatever, I don't know. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Finn Kliman, Ed Sheeran und James Blunt in einen Topf werfen darf.
Da wollte ich auch gerade kurz drauf eingehen. Finn Kliman ist einfach ein Typ, der eigentlich meistens, also alles auf sich vereint, was die meisten Frauen attraktiv und sexy finden. Die,
selbstironisch.
Der sieht gut aus, der ist nicht blöd, der ist witzig, der ist ein extrem guter Handwerker.
Ja.
Ich bin halt kein guter, alles andere kann ich auch, aber handwerken kann ich
auch. Und er ist aber selbstironisch und so
weiter. Bin ich auch. Aber ja, ist er.
Ja.
Und der hat auch eine vernünftige Einstellung.
Ja. Genau, das
ist. Der hat sich zusammen mit Olli Schulz das Hausboot von Gunter Gabriel richtig gekauft.
Richtig.
Und Olli Schulz ist ja auch nicht blöd, ne?
Ja.
Der weiß halt schon, was für Leute cool sind. Und ich mag den aber nicht, weil ich das Gefühl habe, den nicht mögen zu dürfen.
Ja, das kenne ich. Das kann ich nachvollziehen.
Und deswegen.
Deswegen habe ich, nachdem ich anderthalb Sekunden was über ihn erfahren habe, dieses Urteil.
Vielleicht habe ich dich auch ein bisschen.
Könnte sein.
Negativ beeinflusst. Aber seine Stimme magst du auf jeden Fall nicht, das weiß ich.
Deine Stimme?
Seine Stimme. Finn Kliman Stimme, wenn er singt.
Ja, könnte sein.
Und bald macht ein neues Album und das kam mich jetzt schon an. Na egal, Finn Kliman, fick dich. Ich mag dich nicht, aber aus Gründen der Selbstzweifel heraus guckt Sex Education. Wir sind über anderthalb Stunden, Benni. Wir haben das
ist die längste Podcast-Folge aller Zeiten.
Das hast du,
volle.
Das hast du auch beim letzten Podcast schon gesagt. Das stimmt es auch. Also unserer aller Zeiten.
Und jetzt stimmt es wieder.
Und jetzt stimmt es wieder. Und
siehst du, was ist halt an meiner Aussage zu kritisieren?
Ich will gar nichts kritisieren. Ich fand es so witzig, dass du dasselbe innerhalb von zwei Folgen zweimal sagst.
Und beide Male recht hast.
So ist die Welt. Die Welt ist verrückt geworden. Wir müssen uns damit abfinden. Wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir müssen versuchen, unseren Mitmenschen lieb gegenüberzutreten.
Ja.
Wascht euch die Hände, wenn ihr nach Hause geht. Schützt die Alten, schützt die Kinder.
Die Kinder müssen nicht schützen, die übernehmen alles.
Es ist nee.
Null Kinder sind gestorben.
Weltweit?
Ja.
Safe.
Null.
Okay, dann schützt die Kinder nicht, die können das ab, aber schützt die Alten. Alles ab 60 ist gefährdet. Die Lungenkranken sind auch gefährdet, aber wir reden nicht darüber.
Nee.
Aber passt auf euch auf. Verfallt nicht in Panik. Guckt Sex Education. Hört nicht Finn Kliman.
Nein, aber wenn ihr jetzt zu Hause in Quarantäne seid zum Beispiel.
Dann hört
aus welchen Gründen auch immer.
Deswegen ist es gut, dass die Folge so lang ist.
Eben. Dann haben die Leute genau. was zu tun. Es könnten verschiedene Gründe sein. Solltet ihr zu Hause lieber bleiben, anstatt zu einem Großevent zu gehen mit über 1000 Leuten, hört unsere Podcast, guckt unsere YouTube-Videos, dann habt ihr was zu tun.
Folgt uns bei Instagram. Ja. Hoffentlich funktioniert das WLAN noch. Wenn der Telekom-Techniker nicht mal anfahren darf, weil irgendwie alles gesperrt ist.
Weil seine Kita zu hat.
Weil er aufs Kind aufpassen muss. Dann habt ihr vielleicht ein Problem. Aber so lange habt ihr ja vielleicht noch ein bisschen
WLAN.
LTE.
Nee, WLAN ist so, als ob der Telekom-Mann das WLAN macht und auffrischt.
Na, nicht auffrischt, aber als ich hier eingezogen bin, musste der Telekom-Mann kommen, um mein U2-Netzwerk.
Das ist ein auch ein Anachronismus in der Welt, oder?
Zufall.
Dass da so ein Typ kommt und was machen muss.
Ja, und zwar so richtig, richtig mechanisch.
Ja, das ist
richtig mechanisch. Dann klemmt er dieses Ding da unten irgendwie dran und dann hat er so ein Plastiktelefon, und er macht
und
dann
hier bin ich richtig angeklemmt.
Dann ist alles geil.
Ja.
Ja, so funktioniert die Welt.
Diese Folge heißt alles über den Telekom-Mann. Die Leute müssen so lange dranbleiben, um zu erfahren, warum.
Das hat bei den Wolven schon nicht gut funktioniert. Ja, die Welt ist verrückt geworden. Verfallt nicht in Panik. Chillt mal eure Base. Ja,
chillt eure Base, das kenne ich sogar.
Chillt eure Base, seid lieb zueinander. Das sagt Felix Lobrecht immer, das nehme ich zurück. Seid zuvorkommt zueinander, seid nicht egoistisch und verdammt nochmal, hört auf mit diesen verfickten Hamsterkäufen. Wir sind doch nicht in einer Anarchie oder in einer Apokalypse. Und was wollt ihr mit dem ganzen Scheiß Klopapier?
Das weiß ich auch nicht.
Was soll denn das?
Ich habe heute einen Einkauf gemacht, 131 €, und ich habe mich an der Kasse entschuldigt. Ich habe gesagt, das sieht nach Corona aus. Aber es ist ein normaler Einkauf für mich.
Du kaufst normal für 131 € ein.
Ja.
Das ist ein Standard. Du trägst es allein nach Hause.
Ja.
What?
Fahrradanhänger.
Heftig krass. Ja, Fahrradanhänger. Ja, keine was ab. Neulich, vor ungefähr 2 Wochen, hat meine Freundin bei einem Umzug geholfen und hat dafür ein Auto gemietet bei Cambio. Und sie hat es extra 1,5 Stunden länger gemietet, damit wir nochmal so einen Großankauf machen können, was Getränke und Katzenstreu angeht.
Ja. Weil
das sind so Dinge, die sind sehr schwer.
Ja.
Und dann kauft man die immer nur so punktuell. Ja. Und dann muss man die so oft kaufen. Und dann dachten wir, wir haben gerade ein Auto, deswegen kaufen wir mal ganz viel auf einmal. Und das hatte nichts zu tun mit dieser Virus-Scheiße. Und es war mir so unangenehm, weil ich Angst hatte, dass die Leute denken, oh, wie so ein Verrückter. Nein, es war nicht verrückt, es war nur praktisch gedacht. Sowas haben wir schon öfter gemacht, wenn wir gerade ein Auto hatten, das Auto vollgehauen. Und ganz viel gekauft.
Ich habe auch heute einen Typen an der Kasse vorgelassen, der eine Tüte Haribo hatte. Und er ist mein ganzen 131 €. Ich habe das ganze Laufband gehabt. Das ganze Scheißband hatte ich.
Kann mir vorstellen.
Und er ist da lang gelaufen und ich habe auch nur gedacht, es ist wirklich kein Hamsterkauf. da sind Tiefkühlwaren dabei, aber.
Ja, man ist kein peinlicher, panikanfälliger Vollidiot, der.
Ich habe noch niemanden mit einer Atemschutzmaske gesehen. Jetzt reden wir über das Coronavirus. Was ist los?
Machen wir nicht mehr. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind über 1,5 Stunden. Ich bin Tim, da vorne sitzt Benny.
Schöne Grüße an Slati, Leck und die Brasselbande.
Und, okay, wir wollen kurz einen Namen nennen. Wer hört das noch? Nicole und Anna und Laura und auf jeden Fall Anne, du. Coole Socke.
So viele Frauen kennst du?
Ich kenne nur Frauen, ich kenne gar keine Männer. Außer meine Kater. Und deswegen liebe Grüsse an euch alle.
We
und,
love you.
Rieke, we love you.
Und Dings.
Ich habe noch eine letzte Frage, die wurde mir gestellt von einer Hörerin. Hast du dir mittlerweile eine Regenbogenflagge ins Haus gehängt? Hast du vor vielen Monaten mal erzählt?
Oh nein, was für eine gute Idee.
Hast du nicht?
Ich wollte meine Hecke
das wegreißen. Das war deine Idee. Deine Idee war
ja, gut.
Deine Idee. Du hast
danke für die Erinnerung an meine gute Idee. Nein.
Das ist dein Auftrag, das ist deine Hausaufgabe.
Die aber, nächsten 2 Wochen aber,
Regenbogenflagge.
Aber, ebenfalls eine Frage von einer Zuhörerin, die zu beantworten ist, die nicht gestellt wurde, aber die gestellt hätte werden können. Ich habe es aufgelöst. Die Fahrradlampe, das schließt jetzt die Kamera.
Fahrradlampe, die sehr Fahrradlampe, gut, sehr gut.
Vor 2 Wochen
warte
wurde
kurz,
unsere
warte kurz,
Folge
warte kurz, warte kurz, ich möchte, ich verabschiede mich kurz. Mein Name war Tim, ist immer noch Tim. Ich freue mich darauf, euch in 2 Wochen wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Das ist der Belebu-Podcast. Und jetzt ein Closure zu dieser großen, mysteriösen Fahrradlampengeschichte von vor 2 Wochen. Benny, please get it on.
Hallo.
Vor 2 Wochen habe ich euch eine sehr mysteriöse Fahrradlampengeschichte erzählt, die nur noch mysteriöser geworden ist, denn es hat sich Folgendes zugetragen. Nicht als ich die Geschichte erzählt habe, sondern als die Folge mit der Geschichte veröffentlicht wurde, vor 2 Wochen am Freitag, an genau diesem Tag, begann das Licht meines Fahrrades wieder dauerhaft mit voller Kraft zu leuchten bis zum heutigen Tag. Ich bin vorhin mit dem Fahrrad hierher gekommen und sie hat kraftvoll geleuchtet. Sie tut es immer. Es ist geheilt. Und zwar nur dadurch, dass ich es in den Äther ausgesprochen habe. Ich habe es genannt, ich habe das Problem ventiliert und wumms ist es fort. Als ob Gott irgendwie seine Finger am Spiel gehabt hätte und gesagt, okay, wenn du das der Welt erzählst auf Spotify, dann nehme ich meinen Spaß zurück und dann hast du jetzt wieder ein brennendes Licht. Ich bin froh, dass ich wieder ein brennendes Licht habe, ich fühle mich sehr viel sicherer. Jetzt müsste ich nur noch meine Bremsen nachziehen, dann ist wieder alles okay. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Das ist doch eine krasse Sache. Erzählt es unbedingt weiter, wenn ihr verhindern wollt, dass Leute euch sehr interessant finden. Erzählt ihr ihnen diese Geschichte en Detail, dass ihr einen Podcast gehört habt, wo ein Typ diese Fahrradverrücktheit erzählt hat. Ich werd wahnsinnig damit. Ich werde wirklich wahnsinnig damit. Tschüss.
Ich liebe euch alle. Empfehlung von uns an eure Onkel.
Brüder in Zeiten der Viren.